At Highland, we're all about celebrating little wins and little ways to innovate digital processes. There's no customer pain point too small for us to help with. Maybe that's why more than half of the Fortune 100 looks to Highland to connect their content and data, improve processes, and turn little efficiencies into big wins for their customers and clients. Highland, intelligent content solutions for innovators everywhere at highland.com.
3 seconds left from 40 yards.
This is for the win.
Timeout. Timeout was taken.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Icing the Kicker, dem NFL-Podcast in Kooperation zwischen dem Kicker und der Footballerei. For those about to mock, we salute you. Mit einem Gruß an AC/DC starten wir in den heutigen Podcast, denn es wird den offiziellen Mock-Draft von Icing the Kicker 2024 geben. Ich mocke allerdings logischerweise nicht alleine, sondern habe mir zwei Kicker-Kollegen zur Unterstützung reingeholt. Da ist zum einen unser Tape-Grinder Konstantin. Konsti, Servusler.
Servus, ich freue mich.
Das ist gut. Dann haben wir Finn, der Mann, der abwechselnd einmal in lila und einmal in grüner Bettwäsche schläft. Herzlichen Glückwunsch zum Klassenerhalt für den SV Werder, Finn. Schön, dass du dabei bist.
Ja, vielen Dank. Das freut mich natürlich auch. Und ich würde mich natürlich auch umso mehr freuen, wenn die Woche beginnend vom letzten Sonntag dann auch noch einen guten Ausgang findet am kommenden Donnerstag bzw. Freitag. Von daher mal schauen, was wir da heute so
zusammenmocken.
Ja, prognostizieren.
Ja, genau. Ja, als Köln-Fan kann ich dich beneiden. So viel dazu. Mehr möchte ich dazu eigentlich auch nicht sagen. Gut. Der Mockdraft, den werden wir starten heute. Wir haben gesagt, wir nehmen uns die Top 12 Picks im Draft vor. Warum? Das lässt sich so schön durch drei teilen. Außerdem wollen wir den zeitlichen Rahmen nicht sprengen. Und so ein bisschen als Bonus gibt es dann noch die Raiders hinten dran an Nummer 13. Ich glaube, wir haben dann alle Teams abgefrühstückt, die mit Quarterback-Fragen in diesen Draft gehen. Und diese Fragen sollten nach den ersten 12 oder 13 Picks vermutlich soweit beantwortet sein. Da wir aber auch ein Mode-Podcast sind, wie ihr alle wisst, schauen wir natürlich erstmal drauf, dass es ein paar neue Jerseys für 2024 gibt. Das vorab. Konsti, du hast mir schon gesagt, du bist sehr verliebt in die neuen Trikots der New York Jets. Sag warum.
Ich finde die wunderschön, selbst wenn es mir selber als Patriots wäre natürlich schmerzt, das zuzugeben. Ja. Aber das ist ein ganz klassischer Look, gutes Logo, das ist ja auch neu. Ist auch ein bisschen moderner gehalten, davon kann man halten, was man will. Aber die Trikots, die sind schon wirklich, wirklich schön. Ich glaube, die gefallen auch Finn als Werder-Fan ganz gut. Ich erkenne da zumindest eine gewisse Ähnlichkeit. Da haben die Jets schon auf jeden Fall deutlich, deutlich geupgradet.
Ja, grün tatsächlich eine Farbe, mit der man durchaus was anfangen kann. ich finde auch, dass die Trikots von den Jets in ihrer Gesamtheit und in ihren drei Trikots schon am besten aussehen. Ich finde tatsächlich das Schwarze mit den grünen Akzenten am besten. Aber das liegt vermutlich daran, dass ich generell so ein Fan davon bin, so All-Black-Trikots mit irgendwie farblichen Akzenten zu gestalten. Von daher ja, haben wir eben auch schon über das Lions-Trikot geredet, um da jetzt den Übergang direkt zu machen. Mhm. Dem kann ich auch nur beipflichten, dass ich, wenn ein Trikot von den Lions am besten finde, dann ist es auch das Schwarze.
Also das finde ich mit Abstand, glaube ich, von allen Trikots, die jetzt in den letzten Tagen und Wochen rausgekommen sind. Da waren ja auch noch die Broncos dabei, die Jaguars haben ja auch noch was angeteasert. Aber das schwarze Lions-Trikot, hui, das gefällt mir richtig gut. Da muss ich mir auch noch mal überlegen, ob mein Fandom so tief geht oder ob ich mir nicht doch eins mit St. Brown hinten drauf dann doch holen kann, weil das finde ich, das ist wahnsinnig, wahnsinnig hübsch. Auch der Helm, finde ich, passt sehr gut dazu mit seinem schwarzen Querstreifen einmal drüber. Finde ich wirklich ein großartiges, großartiges Trikot und meiner Meinung nach zumindest von allen, die rausgekommen sind, das Beste. Aber in ihrer Gesamtheit, auch wenn es mir wehtut, wie gesagt, muss ich es leider den Jets geben. Die haben schon richtig schöne Trikots rausgelassen.
Ich kann dir da zustimmen, bei dem schwarzen Trikot der Lions, dieses Schwarz als Alternate Uniform, das hatten sie ja nicht mehr. Sie haben ja 2017 schon das Logo designt, da ist schwarz rausgefallen, jetzt haben sie es wieder mit in die Kollektion reingenommen. Und was eben sehr spektakulär ist, ist eben der Helm. Der ist nämlich blau bei diesen schwarzen Ausweichtrikots und sieht wunderbar aus, Konsti.
Und das ist meiner Meinung nach auch eine unfassbar große Verbesserung im Vergleich zu diesen silbernen Trikots, die die Lions eine ganze Weile hatten. Die fand ich scheußlich. Da ist das schwarze Trikot jetzt schon wirklich eine ganz, 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 ganz große Klasse besser. Gefällt mir richtig gut. Aber ich glaube, du hattest ja die Broncos noch im Auge, die dir sehr gut gefallen hat, gell?
Ja, die kamen heute Nacht raus. Also wir nehmen Dienstag Vormittag auf und letzte Nacht sind die Broncos dann ums Eck gekommen und ich bin schwer begeistert, weil also mir haben die Broncos Trikots eigentlich noch nie gefallen. Die hatten sie, glaube ich, auch seit 1997, ist da nicht mehr viel passiert. Und ja, und sie waren aber in den Playoffs auch nicht mehr seit 2015, also vielleicht so als Neustart. Unter relativ schwierigen Voraussetzungen natürlich, was den Kader betrifft, aber sie sehen zumindest gut aus, die Mile High Collection. Und was ich da sehr stark finde, ist dieses dunkelblaue Trikot, Midnight Navy oder so heißt das, glaube ich. Und rechts, das haben alle drei Trikots, also orange, weiß und dieses blaue, diese Rocky Mountain Zacken da so an der Schulter. Also das finde ich ganz stark.
Ja, ich finde tatsächlich die von den Broncos, die haben, also ich finde die von den allen, die rausgekommen sind, da sieht man auf jeden Fall, dass das die am modernsten gestaltetsten Trikots sind. Dadurch, wie die Zahlen auch designt wurden. Was ich irgendwie ganz spannend fand, wovon man aber ausgehen musste, ist, dass dann bei Twitter die ganzen Blue Mountain State-Vergleiche kommen. Ich weiß nicht, ob ihr Blue Mountain State kennt, die Serie. Sehe ich tatsächlich bei den drei normalen Trikots irgendwie gar nicht. Dafür aber umso mehr bei dem Classic-Retro-Trikot von den Broncos, was ich tatsächlich am geilsten finde von denen. Mhm. Gerade in Kombination mit dem blauen Helm und den blau-orange gestreiften Stutzen. Die finde ich tatsächlich sehr, sehr gelungen, aber die wird man wahrscheinlich auch dann höchstens ein, zwei Mal pro Saison sehen.
Ja, ich glaube, sie dürfen es bis zu dreimal verwenden. Diese Throwback-Dinger, das hat ja Seattle zum Beispiel letztes Jahr auch gemacht. Das ist ja, war letztes Jahr, glaube ich, mit Abstand das schönste Trikot von allen, die es in der NFL so gibt. Und da fragt man sich als Fan schon, ach komm, macht das halt einfach nimmt einfach generell die Throwback-Dinger, weil die schauen doch meistens am geilsten aus, oder Konsti?
Apropos Throwback, das muss man, glaube ich, auch nochmal anbringen, was zumindest auch ich ganz cool finde. Die Jaguars haben zwar noch nichts Offizielles eben rausgelassen, aber sie haben was angeteasert, und zwar die Rückkehr zum alten Logo, zum kompletten Jaguar. Also nicht, in der Zeit haben sie ja nur den Jaguar-Kopf. Früher hatten sie einen kompletten Jaguar auf dem Trikot und als Logo. Und das haben sie zumindest angeteasert. Offizielle Trikots gibt's noch nicht. Aber ich denke, auch da wird ein Throwback kommen, das zumindest meiner Meinung nach auch ganz cool aussehen könnte. Zumal ich das Logo einfach unfassbar cool finde. Das ist einfach auch was. Ich mag diese alten Klassik-Dinger.
Wie besprochen, sind wir uns alle einig. Und wir sind auch alle recht zufrieden mit diesen neuen Trikots. Ich glaube, die Browns haben ihren Helm verändert. Das ist relativ unspektakulär. Da ist die Face Mask jetzt anders. Und ich glaube, die Dinger glänzen. Vorher waren sie matt. Naja, for what it's worth.
Aber auch das wurde absolut Zeit. Der alte Browns-Helm. Da habe ich mich auch mal zumindest ein bisschen in so dem ein oder anderen Browns-Forum umgeguckt. Und die waren teilweise sehr, sehr sauer auf einen Helm. Habe ich zwar nie so ganz verstanden, aber gut, hübsch war er nicht. Und jetzt haben sie zumindest einen aktuellen Helm, sagen wir es mal so.
Man kann sich über alles aufregen, selbst wenn es ein Helm ist. Aufregen werden sich die Chiefs-Fans, um die News-Section noch abzuschließen, nicht über die Vertragsverlängerungen für Andy Reid, GM Brett Veach und Mark Donovan, dem Präsident. Da wurde zwar nichts, glaube ich, gesagt zu der Vertragslaufzeit, ist aber letztlich auch egal. Und ich glaube, die Tatsache, dass da die Verträge verlängert wurden, war jetzt keine allzu große Überraschung. Bei Andy Reid in dem Alter muss man natürlich immer ein bisschen befürchten, dass er dann mal sagt, okay, das war's für mich. Ich trete ab am Höhepunkt, wieso nicht, aber er macht nur ein bisschen weiter, Konsti.
Ist, glaube ich, also vorhergesehen hat es, glaube ich, jeder. Mhm. Oder zumindest bei den beiden Funktionären, bei Andy Reid, denke ich aber auch, dass noch keiner so wirklich damit gerechnet hat, dass er jetzt abtritt, ist unbestritten einer der besten Headcoaches in der Liga-Geschichte. Auch bei Brett Veach, der ein wahnsinnig, wahnsinnig gutes Team Jahr für Jahr zusammenstellt. Und Mark Donovan, der dem Ganzen auch so ein bisschen den Rücken frei hält. Hat mir jetzt letzte Folge zum Beispiel auch mit der Rashee Rice-Situation, war ja auch der Erste, der sich da immer vor die Mannschaft stellt und schützt. dass in Kansas City eine wahnsinnig gute Arbeit gemacht wird. Das ist kein Geheimnis. Von daher war die ganze Verlängerung auch nur folgerichtig. Und ich denke, die Chiefs werden noch lange, lange Zeit dem Rest der Liga ein Dorn im Auge sein und auch so ein bisschen Neidpunkt sein, weil sie einfach wahnsinnig gut organisiert sind, sortiert sind. Und da wird sich die Erfolgsgeschichte schon noch eine ganze Weile vorziehen.
Das ist zu befürchten. Oder auch mit Freude vorauszusehen für alle Chiefs-Fans.
What does innovation sound like? It sounds like the luxury of being in the moment with your customer, client or patient. It sounds like having the right information right when you need it. It sounds like being at your best for your customers and your business. Thanks to Hyland's intelligent content solutions that improve digital processes, innovators everywhere are able to do their thing better, whatever that thing is. Now, who doesn't like the sound of that? Hyland, for innovators everywhere. Visit Hyland.com.
Dann kommen wir zum Draft. Der NFL-Draft startet, wie gesagt, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Finn, was gibt es denn auf der Kicker-App oder auf kicker.de alles zu sehen und zu lesen zum Draft? Hol uns mal ab.
Da gibt es natürlich erstmal jede Menge interessante News. Aber ja, für alle, die jetzt im Anschluss an diese Folge noch nicht genug haben vom Mock-Draften, die können gerne auch bei Kicker vorbeischauen, denn dort hat der verehrte Herr Adrian Franke einen nächsten Mock-Draft veröffentlicht. Der hat ja vor ein, zwei Wochen schon mal einen Erstrunden-Mock-Draft veröffentlicht und jetzt vor gar nicht allzu langer Zeit, vor einer halben Stunde ungefähr jetzt, einen Zweitrunden-Mock-Draft sogar. Von daher da gerne vorbeischauen, sobald die Folge hier zu Ende gehört wurde.
Und von Konsti gibt's auch was. Konsti, ist das korrekt?
Von mir gibt's auch was. Ich habe mir noch mal die Top 10 Prospects ein bisschen näher angeschaut mit einem kleinen Bonus. Den könnt ihr aber für euch selber rausfinden, wer der kleine Bonus ist. Einfach noch mal ein bisschen tiefer gehend in die Details bei den besten Prospects, meiner Meinung nach, die es in diesem Jahr so zu haben gibt, sage ich immer so schön. Da gerne vorbeischauen. Und das Zweite, was wir auch schon anteasern können, wie es auch schon im letzten Jahr gab, macht sich zumindest ein Teil der Icing-Gruppe, schlägt sich auch wieder die Nacht um die Ohren beim Draft. Finn und ich sind auch noch bei einem coolen Event, wovon ihr vielleicht noch das ein oder andere lesen, im Optimalfall vielleicht auch sogar hören werdet, von der NFL Germany. Aber auf jeden Fall, das kann man schon sicher sagen, gibt's nach dem Draft direkt eine Reaction-Folge, die auch am Morgen nach dem Draft dann direkt rauskommen wird. Würden wir uns freuen, wenn ihr euch die anhört. Wird bestimmt ganz cool mit quasi unseren noch frischen Reactions zu den einzelnen Picks. Das wird eine coole Sache und dafür ist es, glaube ich, für uns auch wert, dass wir nicht mal ganz so viel schlafen, die eine Nacht.
Die eine Nacht geht schon. Genau, ihr habt gehört. Absolut. Ihr habt gehört. Also, am Freitagvormittag, so früh wie möglich, wird es die Folge geben. Direkt Rapid Reaction nach dem Draft, ein Emergency-Podcast von Icing the Kicker. Also hört da alle rein. Wir wollen euch jetzt einstimmen auf den Draft, auf die erste Runde, vor allen Dingen auf die Spitze der ersten Runde mit unserem Mock-Draft, mit den Top 12. Und wir beginnen völlig überraschend mit dem First Overall Pick der Bears.
Chicago is now on the clock.
So, Chicago, sagt mir mal Jungs, nicht sehr überraschend, wähle ich für die Chicago Bears Caleb Williams, Quarterback, USC Heisman Trophy Gewinner 2022. Gibt es für euch einen Grund, warum ich dies nicht tun sollte, Konsti?
Ehrlich gesagt, nein. Also im ganzen Draft-Prozess war Caleb Williams von Beginn an der beste Quarterback in einer generell ja, sehr, sehr guten Quarterback-Klasse. Aber wie es Adrian auch schon in seinem Mockdraft gesagt hat, Caleb Williams ist da einfach nochmal die Spitze davon. Die Tools, die er hat, machen ein Team sehr, sehr glücklich. Ich habe auch schon ein bisschen, meiner Meinung nach, schon fast zu hoch gegriffene Vergleiche gesehen, die ihm den Sprung in der Liga von den Top-Quarterbacks um Burrow, Mahomes etc. zutrauen. Ob er das im Endeffekt erreichen wird, weiß man nicht. Aber das ist der beste Quarterback. Der wird sehr viel Spaß haben mit den Waffen, die ihm die Bears jetzt auch zur Verfügung gestellt haben. Und ich zumindest sehe keinen Weg, dass die Bears nochmal in irgendeiner Weise da raustraden werden, so wie im vergangenen Jahr, wie sie ja überhaupt diesen Pickers bekommen haben. Also ich glaube, mit Caleb Williams als neuen Quarterback, da hast du ein ordentliches Upgrade über Justin Fields und in der eh schon verbesserten Offensive hat der zumindest auch alle Möglichkeiten, um da Erfolg zu haben.
Du sprichst es an, die Voraussetzungen könnten durchaus schlechter sein für einen First Overall Pick. Natürlich der Tatsache geschuldet, dass die Bears nicht das schlechteste Team 2023 waren, aber sich bei den Carolina Panthers für den First Overall Pick bedanken können. Die Bears, Ryan Poles, der GM, hat, glaube ich, relativ viel richtig gemacht, gerade was die Offense betrifft in der letzten Zeit. DJ Moore hat er sich in diesem Trade mit Carolina geholt. Keenan Allen haben sie sich jetzt geholt in der Free Agency. Cole Kmet ist da. Gerald Everett ist auch noch ein Tight End, der durchaus brauchbar ist in dieser Offense. Dazu DeAndre Swift, sehr explosiver Running Back, der auch gut durch die Luft ist, guter Passcatcher. Und natürlich der Pick vom letzten Jahr aus dem Draft, Right Tackle Darnell Wright. Also die Bears haben sehr gute Voraussetzungen. Und Caleb Williams, was mir so ein bisschen untergegangen ist in der Evaluation in den letzten Wochen, der Typ ist halt als Passer wunderbar in dieser Quarterback-Klasse, hatte in den letzten drei Jahren insgesamt aber 120 Total Touchdowns, also nicht nur die 93 Passing Touchdowns, sondern eben auch noch letztes Jahr zum Beispiel 11 Rushing Touchdowns, im Jahr davor waren es 10, also 120 insgesamt. Und in den letzten zwei Jahren alleine hat er 72 Touchdowns geworfen. Und ich glaube, Konsti, was ich habe gelesen, er wäre eine Karaoke-Version of Patrick Mahomes. Also was bei ihm, glaube ich, diese Body Balance und die Fähigkeit, aus jeder Situation einen akkuraten Wurf hinzukriegen mit einer guten Armstärke, das hebt ihn doch ein bisschen von den anderen Quarterbacks in der Klasse ab, oder?
Sehe ich ganz genauso. Ich würde behaupten, dass man bei jedem der anderen Quarterbacks, jetzt namentlich Jaden Daniels, Drake May und auch JJ McCarthy, über die wir, glaube ich, gleich noch reden werden, da kann man überall relativ einfach eine Schwäche ausmachen. Bei Caleb Williams fällt mir das schon deutlich schwerer, da zu sagen, da ist noch eine wirklich offensichtliche Schwäche. Das ist ein wirklich tolles Prospect, der tolle Würfe an den Mann bringen kann, der aber eben auch körperlich schon so weit ist, dass er auch mal sich in der Red Zone einfach selber durchboxen kann und auch mal aus irgendwie 2-3 Yards noch einen Touchdown einfach auch erlaufen kann. Wie gesagt, ich glaube im letzten Jahr, was waren es, 10 Touchdowns am Boden, die kamen zwar alle in der Red Zone, also viele Yards hat er jetzt nicht erlaufen, das ist jetzt kein Dual Threat, so wie Jaden Daniels, aber er ist körperlich genug, um eben in der Red Zone auch mal sich selber einfach in die Endzone zu werfen. Da wird, wie gesagt, schon ordentlich was an Talent nach Chicago gehen.
Ja, also wenn nicht die einzige Schwäche oder das einzige Fragezeichen bei Caleb Williams ist ja zuletzt gewesen, dass er dazu geneigt hat, bei UC eben ein bisschen Hero Ball zu spielen, ein bisschen versucht, die Schwächen, die das Team hatte, irgendwie auf seine Schultern zu nehmen und irgendwie versucht, alles alleine zu machen. Und ich glaube, dass, wie schon angesprochen, die Bears sich ja auch jetzt verbessert haben in den letzten ein, zwei Jahren und dieses Problem, glaube ich, gar nicht zwingend so auftreten muss oder auftreten wird. Und ich glaube, dass die Bears da potenziell einen sehr, sehr guten Mann haben könnten. Und die Quarterback-Position ist ja in Chicago auch chronisch oder historisch eigentlich ein Problem. Die hatten ja in ihrer Franchise-Geschichte noch nie einen Quarterback, der irgendwie zur Elite in der NFL gehört hat. Von daher glaube ich, dass da auch die Bears sehnlichst drauf warten.
Also Williams hatte 2023 3600 Yards oder sogar mehr durch die Luft, fast 70% Completion Rate und hatte in den letzten beiden Jahren mehr Plays über 20 Yards oder mehr und mehr Plays über 50 Yards oder mehr, denn jeder andere Spieler auf dem College. Also ich glaube, die Erklärung, warum 2023 ganz so spektakulär war wie das Jahr davor, war einfach, dass zum einen die O-Line in USC deutlich schlechter geworden ist und zum anderen natürlich auch deren Defense da ziemlich abgebaut hat. Und wie Finn es schon gesagt hat, da kommst du halt in diesen Modus Hero Ball und du musst als Superman irgendwie das Team auf deinen Schultern alleine reiten. Er hat gleich 4 oder 5 der letzten 6 Spiele verloren. Also hätte besser ausgehen können, das Ende seiner College-Karriere, aber die Bears gehen mit ihm an 1. Kommen wir zu Pick Nummer 2, die Commanders.
Washington is now on the clock.
Finn, welcher Quarterback darfst du sein?
Ja, das ist eine gute Frage. In meinem Fall habe ich mich da jetzt als Commanders GM dafür entschieden, Jaden Daniels, den Quarterback von LSU zu nehmen. Bei den Commanders war ja ganz lange die Frage Jaden Daniels oder Drake May. Und ich glaube, in den letzten Tagen und so in den letzten ein, zwei Wochen hat sich immer mehr herauskristallisiert, dass ja Jaden Daniels letztlich die Lösung sein wird. Da die Anzeichen, die, ja, da spricht eben einiges für Jaden Daniels. Einmal natürlich die Connection zwischen Cliff Kingsbury, dem neuen Offensive Coordinator, und Kyler Murray aus den alten Zeiten bei den Cardinals. Dazu eben natürlich die Verpflichtung von Marcus Mariota als Backup bei den Commanders. Und ich glaube, dass inzwischen ja dann dementsprechend, wie schon angesprochen, die Konsensmeinung auch ist, dass die Commanders Jaden Daniels nehmen. Jaden Daniels, was zeichnet ihn aus? Natürlich seine Mobilität, seine Dual-Threat-Fähigkeiten im Passspiel, vor allem der Deep Ball. Und ich glaube, dass sich da vor allem dann ein Terry McLaurin sehr darüber freuen dürfte, einen Jaden Daniels auf Quarterback zu haben, der ihm da vielleicht den ein oder anderen tiefen Pass bringt und ja, ihn da füttern wird.
Wie du schon sagst, Dual-Threat-Quarterback Daniels, Heisman-Trophy-Gewinner 2023. Also damit hätten wir den ersten beiden Picks, die beiden Heisman-Gewinner der letzten beiden Jahre auf dem College. Was, finde ich, schon herausragt bei Daniels, sind natürlich diese tiefen Dinger. Also er hatte 90 Plays für 20 oder mehr Yards 2023, dabei eine 67-prozentige Completion Rate, was schon ziemlich beeindruckend ist, und eine 22-0 Touchdown Interception Ratio bei diesen Würfen über 20 Yards in 2023. Er ist der erste Spieler in der Geschichte, der für mehr als 12.000 Yards geworfen und für mehr als 3.000 Yards gelaufen ist in seiner College-Karriere. Konsti, ist Daniels Lamar Jackson für Arme, oder passt der Vergleich für dich nicht so wirklich?
Doch, den Vergleich sehe ich schon durchaus. Da das Einzige, was mir so ein bisschen Angst macht bei Daniels, ist die Sache, dass er einfach unfassbar, unfassbar schmal ist. Und er am College natürlich auch viel mit seinen Beinen gearbeitet hat, hat über 1.000 Yards erlaufen, jetzt allein in der letzten Saison. Dabei, wenn man so derart schmal ist, wie es Daniels eben ist, ich habe es mir aufgeschrieben, 1,93 groß, 95 Kilo und wie gesagt vor allem ein unfassbar schmaler Frame einfach. Die Hits, die er da nehmen wird, die Hits, die man auch mit einem Lamar Jackson oder auch mit einem Josh Allen zum Beispiel vergleichen kann, die werden hart sein und da muss er dann bereit sein, die auch zu nehmen. Also meiner Meinung nach, das ist, woran die Commanders, wenn sie ihn nehmen, sofort arbeiten werden müssen und auch, ich denke, werden, ist, dass der noch Muskelmasse draufpackt, um einfach mehr Hits absorbieren zu können. Ansonsten ist es ein tolles Prospect. Die Commanders können mit ihm, sofern er natürlich funktioniert, das ist immer das Fragezeichen, das man ja hat bei den Rookies, aber können sie so eine Ravens-Light-Offensive aufbauen und haben den großen Vorteil, dass ihr Nummer-1-Receiver einfach besser ist als alles, was Lamar Jackson jemals zur Verfügung hatte mit Terry McLaurin. Ansonsten das Einzige, was ich noch so ein bisschen als kleinen Achtungspunkt bei Daniels habe, ist halt, dass er bei LSU von absoluten NFL-Talent umgeben war und da Anspielstationen hatte, die meisten anderen College-Receiver, eben zum Beispiel auch in Williams, einfach nicht hatten. Jetzt seine beiden Hauptreceiver, Neighbors und Brian Thomas Jr., werden in dem Jahr mit fast 100%iger Sicherheit in der ersten Runde weggehen. Natürlich auch dank ihm, aber es hat auch ihm, würde ich behaupten, schon sehr stark geholfen, da zwei absolute Elite-Receiver im College zu haben. Davor, Daniels war ja nicht nur bei LSU, war ja auch 3 Jahre lang bei Arizona State. Da waren seine Leistungen mittelgut, würde ich mal behaupten. Also er hat schon seine Flashes gezeigt, hat gezeigt, dass er was kann. Aber wirklich diese Leistungsexplosion kam jetzt wirklich erst in den letzten beiden Jahren bei LSU. Das weiß man ja, dass manche Scouts, manche GMs da auch immer so ein bisschen kritisch drauf schauen, wenn Prospect wirklich dann nur 1-2 Jahre im College hatte, wo es dann plötzlich aus dem Nichts kam, wenn davor die Leistungen eher so semi-toll waren. Dennoch glaube ich, dass allein diese Zahlen, die er da aufgelegt hat, einfach für sich sprechen. Und ich glaube, wenn er noch ein bisschen Muskelmasse draufpackt, werden die Commanders da viel Spaß an ihm haben.
Leichter gesagt als getan mit der Muskelmasse. Du sagst es, eine Leistungsexplosion bei LSU und 2 NFL-Kaliber-Receiver bei LSU. Das erinnert uns doch alle stark an Joe Burrow, der damals von Ohio State transferiert ist, zu LSU kam und in nur einem Jahr einen dermaßenen Leistungssprung gemacht hat. Natürlich allerdings mit Hilfe von damals Jamar Chase und Justin Jefferson. Das hat aber auch in der NFL dann ganz gut funktioniert, weil er da natürlich auch relativ viel Talent auf der Receiver-Position dann vorgefunden hat. Mal schauen, wie das bei den Commanders funktioniert. Die Commanders haben 6 Picks in den Top 100 und mit dem Nummer 2 Pick können sie sich fast den Quarterback aussuchen. Einer wird weg sein, die anderen sind noch da. Finn hat sich für Daniels entschieden. Kommen wir zu Pick Nummer 3, zu den Patriots.
New England is now on the clock.
Konsti, wie es der Zufall will, darfst du als Patriots-Fan für New England picken. So, und mal die große Frage vorab. Und ich weiß, du bist Fan des Picks, der jetzt wahrscheinlich gleich kommen wird, aber hältst du es für wahrscheinlich, wir haben da vor in der vorletzten Folge auch schon drüber gesprochen, hältst du es wahrscheinlich, dass die Patriots sagen, nee, Jacoby Brissett, der reicht uns aus, zumindest als Bridge-Quarterback, und wir gehen mit einem Spieler wie beispielsweise Marvin Harrison? Oder hältst du es für ausgeschlossen, aus deiner Fansicht?
Ich für ausgeschlossen halte ich bei den Patriots generell mal gar nichts. Das muss ich gleich vorher schicken. Was ich schon auch sehe, ich sehe den Sinn zu sagen, wir traden raus, kriegen einen massiven Haul dafür. Wir hatten es jetzt in den letzten Folgen auch schon immer wieder, dass es genug Quarterback-needy Teams gibt, die auch viel in diesen Pick investieren würden. Wenn die Patriots sagen, sie haben so viele Lücken im Kader, was auch der Fall ist, dass sie sagen, jetzt einen Rookie-Quarterback reinzuwerfen, der wird eh nur gekillt und hat eh keine Anspielstation. Ich sehe den Sinn davon, dass zu Brissett ein Bridge-Quarterback hilft, aber irgendwo ja natürlich auch nur, wenn du eine Brücke irgendwo hinschlagen kannst. Ich habe es letzte Folge schon mal so ein bisschen erwähnt, die Quarterback-Klasse im kommenden Jahr ist sehr, sehr schwach gerankt. Da gibt es so ein bisschen Vergleiche mit der von der Kenny Pickett-Klasse, also wo eigentlich kein First-Round-Quarterback dabei ist. Das sehe ich auch tatsächlich ähnlich. Also die kommende Quarterback-Klasse wird nicht gut. Und wenn du einen Bridge-Quarterback hast, willst du ja immer irgendwo dann, dass du zumindest in der Zukunft auch einen hast, der dann auch irgendwann mal Starter werden kann. Und wenn du da aber nichts auf dem Horizont hast, sage ich mal, sehe ich einfach den Sinn dann irgendwann nur noch begrenzt, ne? Auch wenn es doch durchaus Gründe hat, dass man auch erstmal andere Lücken schließen will. So wie dazu gesagt, habe ich mich trotzdem für einen Quarterback, für quote unquote meinen Quarterback entschieden, den ich am mit Abstand spannendsten finde, weil ich da einfach alles sehe, was man sich so von einem Quarterback wünscht. Das ist Drake May von North Carolina. Das ist auch, glaube ich, kein Geheimnis. Habe ich in den letzten Folgen ja auch schon immer mal wieder ein bisschen angesprochen. Was ich für ein Fan von seinem Spiel bin. Toller Arm, noch sehr, sehr jung auch dazu. Ist auch erst 21. Also 2 Jahre jünger nochmal als Daniels zum Beispiel. Ist auch mobil, ist körperlich fit, der kann Hits, der hat auch schon im College schon genügend Hits abbekommen. Das ist natürlich, kommt auch wieder mit wegen der Unerfahrenheit noch so mit 1-2 Fragen. Er rennt zu oft zum Beispiel in Sacks, macht schlechte Plays die schon schlecht sind, nochmal schlechter. Also ich will nicht behaupten, dass May keine Fragen hat. Würde auch schätzen, dass wenn die Patriots May nehmen, oder egal welcher Rookie Quarterback es dann im Endeffekt wird, wenn sie einen picken, dass der auch erstmal hinter Jacoby Brissett sitzen wird. Das gesagt, wie gesagt, bin ich ein großer, großer Fan von Drake May, der am College eben Sam Howell, deinem neuen Backup-Quarterback, nachgefolgt ist und da wirklich vor allem in seinem ersten Jahr 4.321 Yards, 38 Touchdowns bei nur 7 Interceptions, jetzt im vergangenen Jahr auch ein kleiner Rückschritt, auch umgebungsbedingt würde ich mal behaupten, aber immer noch 3.608 Yards und 24 Touchdowns. Das sind schon Zahlen von den 21-Jährigen, die lesen sich schon verdammt gut. Man sieht an ihm einfach dieses Armtalent, das ist wahnsinnig, wahnsinnig gut. Dazu, wie gesagt, auch kein schlechter Athlet. Ich würde mir wünschen, dass sie ihn picken, weil ich habe es auch schon mal gesagt, in der Fanbase zumindest gibst du wenig Hoffnung, wenn du mit Jacoby Brissett und Bailey Zappi in die nächste Saison gehst.
Gesetzt im Fall, die Commanders würden sich doch für Drake May entscheiden. Würdest du dann mit Daniels gehen wollen, an 3?
Ja, auch da sehe ich einen großen Vorsprung nochmal zur Nummer 4, über den viel geredet wird. Plötzlich kamen da auch so ein paar Gerüchte bei JJ McCarthy auf, dass der ja dann sogar an 2 gehen könnte. Ich sehe da schon noch mal einen großen oder mittelgroßen Gap zwischen auch Daniels und May und McCarthy. Von daher denke ich, dass es, wenn May weg sein sollte, dass es dann Daniels wird. Zumal die Patriots, als noch Bill Belichick GM war, anscheinend sehr, sehr interessiert an Daniels war. Nur um das noch in den Raum zu werfen.
Zu den Statistiken, Finn, gleich zu dir. Drake May hat über 9000 Total Yards in der Offense gemacht über die letzten zwei Jahre, also Passing und Rushing. Hatte, das fand ich interessant, in den ersten Halbzeiten eine Touchdown-Interception-Ratio von 39 zu 4 und in der zweiten Halbzeit im Vergleich dann 24 zu 12. Für was spricht das? Könnte eben dann auch immer so ein bisschen für einen gewissen Panikmodus auch für diesen Hero Ball sprechen. Konsti, siehst du das auch oder ist das Zufall?
Zufall ist es mit Sicherheit nicht. Das, was wir so ein bisschen über Williams gesagt haben, das greift schon auch bei Drake May. Kommt aber auch dazu, dass, wie gesagt, der Mann ist noch sehr, sehr jung. Der ist noch relativ unerfahren, auch im College. Das braucht ein bisschen Zeit. Das ist kein fertiges NFL-Prospekt. Auch von den drei, die wir bis jetzt schon besprochen haben, würde ich behaupten, dass der noch am meisten Zeit braucht. Hat meiner Meinung nach aber einfach eine Upside, die ich bei Daniels nur begrenzt sehe, also zumindest nicht in dem Ausmaß, wie ich sie bei May sehe.
Kann Drake May mit Druckfragezeichen?
Ja, das werden wir bald erfahren. Gute Frage. Ja.
Ja, also ihr habt ja eben schon auch die Umstände so ein bisschen angesprochen. Letztes Jahr war das Ganze ja bei North Carolina eher schwierig, dadurch, dass er ja im Jahr davor auch mit Josh Downs unter anderem seinen besten Receiver verloren hatte im Draft. Und das aktuelle Waffenarsenal der Patriots mit Kendrick Bourne, Demario Douglas und KJ Osborne spricht jetzt tatsächlich auch eher nicht dafür, dass das wahrscheinlich zum Besseren der Liga oder zum Besseren der Liga gehören wird. Deswegen glaube ich, dass Drake May da am Anfang vielleicht durchaus in der Patriots Offense ein paar Probleme haben könnte. Zumindest die O-Line, glaube ich, ist immerhin ganz passabel. Du hast natürlich mit Alex Van Pelt einen neuen Offensive Coordinator, der da vielleicht ein bisschen was Neues anpacken kann. Aber ich glaube auch, dass die Patriots, die ja jetzt irgendwie die letzten ein, zwei Jahre so ein bisschen ohne offensive Identität darum gegurkt sind, dass das zumindest der Fanbase, die ja jetzt relativ lange auch verwirrt gewesen ist, zumindest mal wieder einen Hoffnungsschimmer und ja so ein bisschen Lust auf mehr wieder geben könnte.
Lust auf mehr. Kommen wir zu Pick Nummer 4. Die Arizona Cardinals, für die würde ich jetzt picken. Ich sage bewusst würde, der Konjunktiv, und schaue in die Runde und sehe schon, da hebt sich ein Wikinger und steht auf und würde gerne wahrscheinlich, vermutlich mit mir traden wollen. Ist das so, Finn? Habe ich das richtig gedeutet?
Da habe ich den Hörer doch gleich in meine Hand genommen. Mhm. Und bei den Cardinals durchgeklingelt, ob da was machbar sein könnte.
Okay.
Und
was bietest du denn an?
Ja, ich biete den First-Round-Pick in diesem Jahr, also naja, eigentlich beide.
Okay, ach, noch einen, alles klar. Mhm.
Nummer 11, Nummer 23 und dann werde ich vermutlich auch noch den 2025er First-Round-Pick drauflegen müssen.
Ja, da bist du nicht so weit entfernt mit deiner Vermutung. Gut, also durch diesen 2025er First-Round-Pick, glaube ich, bin ich da relativ optimistisch, dass die Cardinals auf dieses Angebot eingehen würden im Real Life. Und somit wandert der Pick von den Cardinals nach Minnesota.
Minnesota is now on the clock.
Jawohl. Und die Vikings wären, glaube ich, oder ich jetzt in dem Fall als Vikings GM, wäre durchaus auch noch gewillt gewesen, noch einen Platz höher zu trainen, um noch einen anderen Quarterback zu picken. Aber der ist ja jetzt vom Bord. Deswegen die Minnesota Vikings wählen dann in dem Fall JJ McCarthy, den Quarterback von Michigan. Hm. Ja, ist glaube ich relativ offensichtlich, dass die Vikings jetzt desperate sind auf der Suche nach Quarterback. Und ich glaube, in diesem Draft alles daran setzen werden, um eben hochzugehen, um dann eben ihren Quarterback auszuwählen. Welcher am Ende es dann auch sein wird. Das Gefühl, was ich so ein bisschen irgendwie jetzt erlange, ist, dass die Vikings irgendwie relativ zufrieden mit jedem Quarterback sind aus den Top 4. Was ja aber auch irgendwie sich natürlich da in den Medien so ein bisschen daraus darstellt, dass halt einfach die Quarterback-Klasse relativ gut ist. Hm. Zuletzt habe ich auch immer mehr Mock-Drafts irgendwie gesehen in den letzten Tagen, wo die Vikings an 11 geblieben sind, auf 11 an Defense oder auf 11 in eine Defense gegangen sind, irgendwie auf Cornerback, Pass Rush, keine Ahnung, und dann eben auf 23 irgendwie einen Bo Nix oder sowas genommen haben. Das halte ich jetzt in unserem Szenario erstmal für relativ unwahrscheinlich, weil da auch ja noch in der späteren Phase unseres Mocks hier jetzt noch ein, zwei Dinge passieren werden, die das, glaube ich, relativ unwahrscheinlich werden lassen. Stichwort Denver Broncos. Aber ich glaube auch, dass dadurch, dass die Vikings jetzt zwei Picks in der ersten Runde haben, dass es ziemlich bitter wäre für die Fanbase und dass die Vikings da auch einfach zerfleischt werden würden, wenn die das nicht hinbekommen, hochzutraden und dann am Ende mit auf 23 mit einem Bo Nix aus der ganzen Nummer rausgehen. Deswegen, Vikings werden alles daran setzen, mit JJ McCarthy zu gehen und ich glaube, dass es auch letztlich notwendig ist. Und einem Justin Jefferson da einen Callback an die Hand zu geben, dem aufzuzeigen, wir haben hier was für dich, wir sehen hier Zukunft, wir wollen die Offense verbessern und deswegen JJ McCarthy zu den Vikings.
JJ steht übrigens für Jonathan James, falls ihr mal am Stammtisch glänzen wollt. Also JJ McCarthy, Michigan. So, Konsti, ich glaube, ich habe bei all den Quarterbacks da schon das meiste Kritische über JJ McCarthy gelesen in den letzten Wochen. Woran könnte das liegen? Hat natürlich den National Championship Title gewonnen unter Jim Harbaugh, hat in so einer, ja, wahrscheinlich in der Offense gespielt, die am ehesten Richtung Pro-Style-Offense geht, von den vier Quarterbacks, über die wir bis jetzt gesprochen haben. Power Run, Attack, also viel Laufspiel, natürlich klassisch. Jim Harbaugh ist jetzt keine große Überraschung. Was man bei McCarthy, glaube ich, schon sagen kann, auch was auch immer das dann wert ist, er ist ein Gewinner. Er hatte, glaube ich, in der Highschool schon einen Rekord von 36-2, in Michigan 27-1. Das ist ein Rekord für dieses College, diese Win-Percentage, die er da aufgelegt hat, und ist eben dann 2023 National Champion geworden. Hat in seiner College-Karriere fast 68% Completion Rate. Das ist so eine Metrik, die finde ich schon immer sehr interessant und schon wichtig, fast eine Grundvoraussetzung, um einschätzen zu können, wie könnte der Junge unter Druck als Passer in der NFL eine Stufe drüber dann funktionieren. Manchmal täuscht das auch, siehe Josh Allen, der mit einer ganz schlechten Completion Rate kam und sich dann deutlich verbessert hat, gerade in seinen ersten beiden Jahren dann. Ja, müssen die Vikings das machen, Konsti? Kirk Cousins ist weg, du brauchst unbedingt einen Quarterback, das wissen natürlich auch die anderen Teams. Und sie sind halt fast ein bisschen spät dran mit dem vierten Pick, da müssen sie den nehmen, der noch übrig ist, oder?
Das auf jeden Fall. Ich denke, so kritisch ich mich auch schon gegenüber ihm geäußert habe, ist JJ McCarthy genau das, was du gesagt hast. Er ist ein Winner. Der kennt kaum Niederlagen. Da würde sich, glaube ich, in der NFL ein bisschen umschauen müssen, weil den unfassbaren Rekord in der NFL zu halten, ist schier unmöglich. Er hat tolle Stats aufgelegt, fast 3000 Yards erworfen.
Finn wackelt mit dem Kopf. Er ist, so unmöglich findet das nicht, glaube ich, der Viking.
Da unterhalten wir uns mal nach dem NFL-Start nochmal. Nee, ich glaube, wie gesagt, JJ McCarthy hat seine offensichtlichen Stärken. Er ist ein solider Quarterback. Er macht das, was ein Coach von ihm fragt. Mein Problem und das Problem vieler, vieler Experten, was ich gesehen habe, was ich gelesen habe, was ich gehört habe, ist, dass er nicht viel mehr macht. Also er macht das, was er soll, aber ein Spiel alleine gewinnen, habe ich jetzt im College noch zu wenig gesehen. Das ist meiner Meinung nach einfach der unfassbar starken Offensive geschuldet gewesen. Der hatte alle Waffen, der hatte einen tollen Running Back. Da musste er nicht ein Spiel alleine entscheiden, so wie man es vielleicht wahrscheinlich von seinem First-Round-Quarterback schon irgendwo erwartet. Also er hatte mit Abstand die beste Situation von allen Quarterbacks, über die wir hier reden. Wenn man die gesamte Offense anschaut, ja, Jaden Daniels hatte auch tolle Waffen. Der hatte nicht dieses Gesamtpaket von Coaching, O-Line, alle Waffen plus einen Running Back. In dem Stil hatte es nicht mal Jaden Daniels. Und da war McCarthy schon sehr verwöhnt. Ich bin sehr gespannt, wie es dann in der NFL sein wird, wenn er reinkommt, wenn er auch vermutlich sofort starten wird, weil ich eben auch nicht glaube, dass Darnold bei den Vikings da langfristig starten soll. Von daher, ich sehe sein NFL-Talent schon. Er macht, wie gesagt, das, was er soll. Er ist ein guter Game-Manager, hat einen ordentlichen Arm, aber jetzt keinen tollen Arm. Ist auch, was das Defense-Lesen angeht, gibt's noch ein bisschen Verbesserungspotenzial, aber er macht das, was er soll. Für mich ist das einfach, wenn ich einen Quarterback in den Top 3, Top 4, Top 5 pick, würde mir das noch ein bisschen Angst machen, dass da eben von seinen herausragenden Fähigkeiten einfach zu wenig zu sehen war, meiner Meinung nach. Aber findest, siehst du ja vielleicht anders.
Würde ich nicht wagen zu widersprechen. Also die Hoffnung bei den Vikings, die ich letztlich mit jedem Quarterback habe, den sie potenziell draften, ist halt, dass die Offense relativ gemacht ist und du durch dein relativ gut gemachtes Netz setzt, mit einer vernünftigen O-Line, mit einem guten Play-Caller, mit natürlich deinem Superstar-Receiver, deinem sehr, sehr guten Nummer-2-Receiver. Vielleicht eine ganz interessante Sache, die ich vielleicht hier an der Stelle noch anbringen kann, ist, dass Kevin O'Connell vor ein paar Tagen sich auf, ich weiß gar nicht, wo es gewesen ist, auch natürlich zu der Frage geäußert hat und zu der Quarterback-Position generell. Und da hat er andeuten lassen, dass er ja einfach an ein paar Prinzipien glaubt auf der Quarterback-Position, dass er daran glaubt, dass man Footwork natürlich mit dem richtigen Coaching fixen kann und dass er halt einfach ja nach ein paar Dingen sucht. Das hat er jetzt offen gelassen, aber da kann man jetzt natürlich von ausgehen, dass da sowas wie Armtalent beispielsweise gemeint ist. Das lässt jetzt hier an der Stelle vielleicht dann eher so ein bisschen zweifeln an JJ McCarthy. Er hat in dem Zuge auch darüber gesprochen, dass er vielleicht oder vielleicht auch nicht einen Bucket of Flowers an Robert Kraft geschickt hat. Also da, ich glaube, dass die Vikings durchaus auch Interesse daran hätten, wie schon angesprochen, an 3 zu gehen mit den Patriots, sofern die Patriots da Interesse dann haben. Deswegen kann man sehr gespannt sein, was da passieren wird und die nächsten Tage, die haben, glaube ich, noch einiges zu bieten.
Gut, somit, Konsti, noch zum Abschluss der des Quarterback-Runs.
Eine Sache finde ich noch in den ganzen Gerüchteküchen Argumenten ganz spannend. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Bill Belichick war neulich bei Pat McAfee im Podcast und hat für mich einen ganz interessanten Satz gedroppt. Egal, was man an Gerüchten und angeblichen Leaks so aus der NFL hört, komplett wahr und wo man auch wirklich etwas drauf geben kann, wird es eh erst 12 Stunden vorm Draft. Das sind die Gerüchte, wenn die dann rauskommen, darauf kann man was geben. Davor ist es alles oder zumindest vieles seiner Meinung nach von Agenten etc. gestreut. Von daher würde ich, natürlich können wir unsere Vermutungen abgeben, was die ganzen Leaks angeht, würde ich da aber eh noch ein bisschen vorsichtig sein, was da so gesagt wird, auch an Trades etc. Das wäre mal 12 Stunden vorm Draft. Dann können wir noch mal vielleicht ein bisschen genauer einordnen.
Oder wir warten einfach ab und schauen den Draft und dann sehen wir, was rauskommt. Das andere macht sowieso wenig Sinn. Gut, kommen wir nach 4 Quarterbacks zu Pick Nummer 5. Mit den Chargers.
Los Angeles is now on the clock.
Finn, du bist schon wieder on the clock. Wie sieht's aus?
Da sind wir
wieder. Quarterback wird's vermutlich nicht werden. Bleibst du an 5?
Und so wenn ja, warum? Die Chargers nicht Justin Herbert wegtrainen.
Ja, genau.
Ja, ich bleibe an 5 mit den Chargers. Und da stellt sich jetzt natürlich die Frage, gehe ich auf einen Receiver oder gehe ich womöglich auf den besten Tackle der Klasse? Und meine Entscheidung ist hier auf Receiver gefallen, und zwar auf Marvin Harrison Jr., den Wide Receiver von Ohio State. Ja, Blue Chip Prospect, glaube ich, kann man so deutlich sagen. Ist jetzt, wie schon angesprochen, die Frage, ob man eben präferiert, hier einen Superstar, potenziell natürlich Superstar-Receiver zu holen, den du eben mit Justin Herbert passt. Dadurch natürlich auch geschuldet, dass du im Moment ebenfalls einen der schwächsten Quarterback-Räume der gesamten Liga hast. Oder ob du eben einen Tackle versuchst, dir zu holen und dadurch eben ja so ein bisschen das Power-Run-Game, das Bully-Run-Game des neuen Headcoaches ja zu pflegen. Aber ich glaube, dass die O-Line bisher mit 2 ganz guten Tackles ausgestattet ist, dass man jetzt da nicht zwingend den unglaublichen Need hat. Marvin Harrison, die letzten beiden Jahre natürlich unfassbar gut gespielt mit jeweils 14 Touchdowns, jeweils über 2200 Yards, 16,4 beziehungsweise 18,1 Yards im Average pro Catch. Und ich glaube, dass es keine Überraschung ist, dass die Chargers ja auch gewillt sind, das Run-Game zu öffnen und ein sehr, sehr gutes Run-Game zu haben. Aber ich glaube, dass eben da einen Marvin Harrison, der potenziell das Feld eben in der Tiefe auch öffnen kann, der im Passing-Game da sicherlich ein paar Optionen dir gibt, dass das gleichzeitig dann natürlich dem das Run-Game fördert. Und ich glaube, wenn du die Chance auf einen Marvin Harrison hast, dann kann man die sich nicht entgehen lassen.
Also Marvin Harrison ist, wenn man sich den Spieler betrachtet, unabhängig von der Position Und bei der Position haben die Chargers natürlich einen massiven Need, weil Mike Williams nicht mehr im Kader ist und Keenan Allen nicht mehr im Kader ist und du einen Top-Star-Quarterback hast, den du, und da geht es gar nicht darum, ihn zufriedenzustellen, sondern einfach ihm Waffen zu geben, wo dann eben sein Potenzial auch zum Tragen kommt und du das Talent ausschöpfen kannst, das du auf der Quarterback-Position hast. Auch ich habe gelesen, dass so als Bookend-Tackle zu Rashawn Slater auf der linken Seite holst du dir einen Right-Tackle und hast das Thema für die nächsten Jahre dann auch erledigt. Würde auch wieder zu Jim Harbaugh ein bisschen passen natürlich. Aber auf der anderen Seite, Marvin Harrison ist ein Can't-Miss-Prospect. Das haben wir jetzt oft genug gehört. Hatte, glaube ich, auf dem College 15 100-Yard-Games, hatte zweimal eine 1.000-Yard-Receiving-Season hingelegt, war Heisman-Finalist 2023, hat den Biletnikow-Award für den besten Receiver gewonnen. Ist ein Future All-Pro, Fragezeichen, Konsti. Ich meine, der Typ hat noch keine Sekunde NFL gespielt, aber hat einen Vater. Also die Bloodlines kommen ja auch noch mit dazu. Hat einen Vater, der eine NFL-Legende ist. Müssen die Chargers das so machen? Alles andere wäre eine Riesenchance, die sie da vergeben würden, oder?
Also ich glaube, sofern die Cardinals tatsächlich raustreten, so wie wir es in unserem Draft haben, gibt es für mich keinen Weg dran vorbei. Wenn dir Marvin Harrison in die Hände fällt, nimmst du den Punkt aus Ende. Das ist einfach, ich habe es auch schon mal gesagt, für mich das eigentlich beste Prospect im ganzen Draft. Das ist, wenn man den anschaut, Wahnsinn. Und der würde diese Offensive, die jetzt ja wirklich ein paar gute Teile verloren hat, einfach direkt wieder deutlich besser machen, wenn den Chargers Marvin Harrison tatsächlich in die Hände fallen sollte, so wie wir es jetzt bei uns haben, führt für mich kein Weg dran vorbei, dass die Chargers den auch nehmen.
Haken dran, Marvin Harrison, der Mann ist so gut, dass es nicht funktionieren kann, aber das haben die Menschen auch über Aaron Curry gesagt, falls den noch jemand kennt, ein Linebacker, der mal, ich glaube, an 4 oder 5 von den Seahawks gepickt wurde und dann doch ein Bust wurde. Bei Marvin Harrison sind wir optimistisch. Kommen wir zu den Giants an Position 6.
New York is now on the clock.
Konsti, da ist jetzt die große Frage vermutlich. Daniel Jones, gibt man ihm noch ein Jahr? Und leistet es sich nicht, einen Quarterback mit so viel Capspace auf die Bank zu setzen, abgesehen davon, dass die Quarterbacks in unserem Szenario ja eigentlich schon alle weg sind. Wen nehmen denn die Giants?
Ich glaube, das wissen die Giants endgültig jetzt auch noch nicht. Das ist ganz viel um diese Trade-Frage, um die Vikings, um Pick Nummer 4, vielleicht Pick Nummer 3, davon ganz viel abhängig. Wenn ihnen J.J. McCarthy in die Hände fallen sollte, kann ich mir vorstellen, dass sie ihn nehmen. Wenn J.J. McCarthy, wie jetzt bei uns, weg sein sollte, brauchen die Giants auch auf anderen Positionen unbedingt gute Spieler. Und damit haben sie auf Wide-Receiver-Position, das seit Jahren wirklich das Problem bei den Giants ist, jetzt einen, laut unserem Mock-Draft, laut mir, dem gerade ebenen Giants-GM, nämlich Malik Nabers. Wahnsinnig toller Spieler auch, in einer, wir haben es schon öfter gesagt, starken Wide-Receiver-Klasse, schnell, explosiv, tolle Stats am College, der mal kurz sich aufgeschwungen hat für die meisten Receiving Yards bei LSU und damit Namen wie Odell Beckham Jr., Chase Jefferson auf die Plätze verwiesen hat. Das ist ein toller Spieler, der Daniel Jones auch weiterhelfen kann. Einen 1.000-Yard-Receiver, wenn ich mich recht erinnere, gab es zuletzt bei den Giants 2018. Ist ein ganzes Weilchen her. Da hast du mit Malik Nabers direkt einen, der kann diese Lücke füllen, der hat diese Lücke am College gefüllt, ist einfach ein toller Spieler, ja, ein echtes Deep Threat, ist genau das, was einem Daniel Jones vielleicht auch nochmal helfen könnte. Seine Karriere, die gut bezahlt, aber vielleicht auch vom Promise her nicht ganz erfüllt war, vielleicht auch nochmal wieder auf die richtige Bahn zu helfen.
Du hast es schon gesagt, im Vergleich zu seinen LSU-Kollegen aus der jüngeren Vergangenheit hat Nabers statistisch die besten Werte vorzuweisen, hat die meisten Catches und die meisten Receiving Yards in der Geschichte der LSU, also über 3003, um genau zu sein. Hat immer so ein bisschen gewechselt, Outside und Slot, es waren so ungefähr 50-50 die Snaps aufgeteilt. Hatte zum Beispiel ein Spiel gegen Alabama, die beste Secondary in der Nation, ist diskutabel vielleicht, aber keine schlechte, hat da 10 Catches für 171 Yards aufgelegt. Also das ist ja auch immer auf dem College die große Frage des Gegners, des Wettbewerbs, den man da hat. Und Neighbors hat bei LSU, bei einem großen College, natürlich auch dementsprechend gute Gegenspieler gehabt und hat aber bewiesen, dass er ein NFL-ready Prospect ist. Und es wird sogar ja noch ein bisschen spekuliert, ob er sogar vor Marvin Harrison vom Board gehen könnte. Konsti schüttelt den Kopf. Ich glaube, bei den Giants ist eher die Frage, wenn man bedenkt, dass sie letztes Jahr ja einen Speedster, also Neighbors ist ja eine 4-3-5 auf 40 Yards gelaufen. Wenn man bedenkt, dass die Giants letztes Jahr eben Jalin Hyde gedraftet haben, der ebenfalls über den Speed kommt, von seiner Schnelligkeit lebt. Natürlich, Daniel Jones kann einen guten Deep Ball, das passt ihm ganz gut. Der hat eher bei den kurzen und Intermediate-Routes da seine Probleme. Aber die Frage ist, wollen die Giants nicht eher so einen klassischen, physischen X-Receiver haben mit Hashtag Rome Odunze, der bei unserem Szenario noch auf dem Board ist? Was denkst du?
Ich kann nicht mehr auch vorstellen. Wir hatten es gesagt, dass das eine Top 3 an Receivern ist, wo man, glaube ich, eigentlich mit keinem einen Fehler machen kann. Mhm. Ich glaube einfach, dass bei Malik Neighbors das Tape so ein bisschen noch mal überzeugender ist, weil der springt dir sofort ins Auge und eben seine Versatility, dass er einfach überall spielen kann, dass du ihn überall reinwerfen kannst und er produziert Yards aus jeder Position. Da ist die Größe dann im Endeffekt auch erstmal relativ wurscht. Der ist so athletisch, der ist so agil, der kann auch gegen Outside Corner gewinnen, der kann Inside Routes laufen, der kann eben lang gehen, wie wir es schon häufig gesagt haben. Also du musst nicht zwingend groß sein, um Daniel Jones auch bei den kurzen Pässen zu helfen. Bin ich der festen Meinung, wenn du so ein Athlet bist, wie es Malik Neighbors ist, kann er Daniel Jones überall auf dem Feld helfen. Und dadurch, dass er eben, wie du gesagt hast, auch schon so viel Slot gespielt hat, bin ich eigentlich schon überzeugt, dass wenn du dem irgendwelche Slant Routes oder so gibst, dass er da Daniel Jones auch in den kurzen Bereichen des Felds mal helfen kann, weil er sich einfach gegen jeden Corner freilaufen kann.
Ja, und ganz kurz noch, die NFL lebt ja bekanntermaßen auch von Stories. Und das wäre doch auch eine Cinderella-Story. 10 Jahre nach Odell Beckham holen die Giants wieder einen LSU-Receiver im Draft. Kann man doch gar nicht besser
scripten. Nein, das stimmt natürlich. Ich glaube, bei den ersten 6 Picks, sagen wir, gut, JJ, ein bisschen mit Fragezeichen, aber ansonsten haben wir da schon relativ safe Geschichten, also was die Einschätzung vor dem Draft betrifft. Ich picke nun für Tennessee an Position 7.
Tennessee is now on the clock.
Und gehe da gleich mit dem nächsten Kent Miss Prospect auf seiner Position, vermeintlich, immer in Anführungszeichen, logischerweise. Und ich gehe mit Joe Alt von Notre Dame, Offensive Tackle. Da passt ja aber wieder alles zusammen. Also zum einen der Need bei den Titans. Klar, sie haben natürlich, seit Taylor Lewan nicht mehr da ist, immer ein Problem gehabt, gerade auf Left Tackle. Wenn man davon ausgeht, dass sie Will Levis noch ein Jahr geben, um ihn wiederum zu evaluieren, sollte man ihm eine anständige O-Line hinstellen. Das haben sie bis jetzt in den letzten Jahren eben nicht geschafft, seit Lewan nicht mehr da ist. Da wurden dann Andre Dillard ausprobiert, Dennis Daly. Das war alles nichts Richtiges, nichts Halbes, nichts Ganzes. Joe Alt könnte das Ganze sein. Auch hier wieder die Bloodline. Sein Vater John Alt hat für die Chiefs gespielt, war zweimal im Pro Bowl, wurde damals genannt der Monumental Minnesotan, was ich sehr schön Spitznamen für den Offensive Tackle finde. Alt, der Sohn, war 2022 und 2023 First Team All-American, hat 3 Jahre gestartet bei Notre Dame. Sein Bruder ist NHL-Player, also auch die Gene, das passt einfach alles so gut zusammen. Und deswegen in Kombination mit dem letztjährigen First-Rounder Peter Skoronski, der dann vielleicht Left Guard spielen sollte in diesem Szenario, und in der Mitte Lloyd Cushenberry, den sie sich geholt haben in der Free Agency, glaube ich, dass zumindest die linke Seite da schon ziemlich geil aussehen könnte, Konsti.
Glaube ich auch. Zum Spitznamen, den finde ich ganz lustig, weil der würde 1:1 auch auf Joe Alt passen. Das ist Wahnsinn. Ja. Da setzt du dir einen richtigen Brocken in die Offensive Line. 2,6 Meter groß, 145 Kilo schwer.
Ja.
Der Mann ist ein physisches Monster. Brauchst du auch in der heutigen NFL, aber das ist schon Wahnsinn. Und wenn du dir so einen Bluechip Left Tackle mal kurz hinstellen kannst, ich meine, es hat einen Grund, wieso die Jahr für Jahr derart wahnsinnig gut bezahlt werden, da führt auch bei den Titans meiner Meinung nach kaum ein Weg an ihm vorbei. Und wie gesagt, da haben sie dann den nächsten Monumental Minnesotan bei sich, ja, in der O-Line drinstehen.
Ich glaube, was noch, also das Icing on the top, obendrauf noch kommt dazu die Tatsache, dass Bill Callahan, der ist, glaube ich, 103 Jahre alt, aber sein Sohn ist jetzt Head Coach der Titans, der Papa ist auch im Coaching-Staff und dann hat man gesagt, komm, du als O-Line-Guru und O-Line-Genie seit Jahrzehnten, dem einen Rookie-Tackle hinzustellen, das ist auch wieder, macht zu viel Sinn, als dass es passieren könnte. Also schauen wir mal, warten wir es mal ab. Also ich glaube, Joe Alt zu den Titans ist keine große Überraschung. An Nummer 8 wäre jetzt Finn an der Reihe mit Atlanta. Aber bevor du überhaupt was sagen kannst, schmeiße ich dir die Picks entgegen, Finn. Und zwar, ich bin jetzt, weil ich habe ja nach hinten getradet mit den Arizona Cardinals. Ich sage, komm, ich will nach vorne. Ich will uptraden. Und zwar, ich sage euch gleich, warum. Weil ich vor die Chicago Bears springen will. Die kommen nämlich an 9. So, von 11 auf 8. Finn, pass auf. Ich gebe dir den Pick Nummer 11. Das ist keine Überraschung. Und dann gebe ich dir noch Pick Nummer 71. Den habe ich mir nämlich als Arizona letztes Jahr geholt von den Titans für die Andrew Hopkins, Teil dieses Trades. Und ich gebe dir Pick Nummer 90. Den habe ich mir im Draft letztes Jahr von den Houston Texans geholt als Teil eines Trades während des Drafts. Also zwei Third-Rounder und dazu den Pick Nummer 11. Das heißt, du bist nur drei Plätze weiter nach hinten gesprungen und hast zwei zusätzliche Drittrunden-Picks. Was man dazu sagen muss, ich gebe dir den zweiten Drittrunden-Pick gleich oben drauf, bevor du danach fragst, weil du natürlich weißt, wie verzweifelt ich bin, ist ja klar.
Ja.
Also ist das ein Ja?
Ja. Ja, machen wir.
Gut, also Pick Nummer 8, die Cardinals.
Arizona is now on the clock.
Und mit Pick Nummer 8, weil ich ja vor die Chicago Bears springen will, weil ich genau weiß, dass die Chicago Bears auf den dritten verbleibenden Blue-Collar, Blue-Chip-Prospect auf Wide Receiver schielen, nehme ich Rome Odunze, Wide Receiver von den Washington Huskies. Wir haben schon kurz über ihn gesprochen. Für mich klassischer Alpha/X-Receiver, den willst du in deiner Offense haben. Und wenn ich mir ansehe, mit welchen Zwergen die Cardinals 2023 das Feld betreten haben in ihrem Receiving Core, Rondell Moore, Marquise Brown, ich brauche Größe, ich brauche Physis, ich will mit Kyler Murray in die Zukunft gehen, ich will, dass auch er zufrieden ist und stelle ihm jetzt einen klassischen X-Receiver hin. Dazu habe ich aus dem letzten Jahr noch Michael Wilson, der dann doch eher in diese physische Richtung geht, aber dann habe ich links und rechts zwei klassische, starke Outside-Receiver und die Zwerge lasse ich dann in der Mitte. Marquise Brown ist ja gar nicht mehr im Kader. Konsti, what say you? Ist doch ein Up-Trade von den Cardinals.
Mich als Bears, als gerade ebener Bears-GM, der dein Amt übernommen hat. Ja. Ärgert das natürlich.
Ja, klar.
Den hätten, glaube ich, die Bears auch gerne gehabt.
War ja der Sinn.
Ist für die Arizona Cardinals aber ein ganz, ganz starker Fit. Passt, finde ich, extrem gut. Ist, wie du gesagt hast, auch irgendwo ein Need, weil einfach mit Moore, der ist ja auch weg, und Brown, ja, einfach die zwei Leading Receiver vom letzten Jahr weg sind. Da passt Rome Odunze gut rein. Wir haben schon gesagt, auch ein toller Receiver, dass er jetzt an Nummer 3 von den drei Receivern geführt wird, ist in keinster Weise irgendein Punkt gegen ihn. Der wäre in den meisten anderen Jahren der klare Nummer 1 Receiver. Hat im letzten Jahr die meisten Receiving Yards aller College Receiver abgerissen.
1640, ja, Entschuldigung, genau. Und 13 Touchdowns, darf man auch nicht vergessen.
13 Touchdowns, 17,8 Yards pro Receptions im Schnitt. Also da holst du den absoluten Playmaker mit rein, mit einer Erfahrung, der auch ein Leader am College war, der Teamkapitän war. Das ist genau, glaube ich, die Richtung, in die Cardinals gehen wollen und gehen werden. Und da passt der perfekt mit rein. Dann hast du, wenn es gut läuft und wenn es so kommt, wie man sich's auch irgendwo erwartet, hast du über Jahre deinen Nummer 1 Receiver. Die Cardinals werden hoffen, dass er sich zu so einem zweiten Fitzgerald entwickelt. Aber ja, das ist genau die Richtung, in die Cardinals gehen werden wollen. Und für den ich sage jetzt mal, minimalen Preis, den es gekostet hat, 2 Drittrunden-Picks sind für das Arsenal, das die Cardinals zurzeit zur Verfügung haben, ist eh wenig. Mhm. Das ist es auf jeden Fall wert. Und wenn das schon reicht, um die Bears zu jumpen, die den mit Sicherheit auch gern gehabt hätten, ist es das den Cardinals hundertprozentig wert.
Man könnte vielleicht noch erwähnen, dass wenn die Cardinals an 11 bleiben würden nach ihrem Trade mit den Vikings, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass so ein Spieler wie Brian Thomas, zum Beispiel von LSU, da noch vorhanden wäre, nicht gering. Und da, auch das wäre eine Option für Arizona. Aber ich glaube, wenn du sagst, die 3 Top-Receiver sind über den anderen, die da noch im Draft zur Verfügung stehen, dann glaube ich, ist dieser Jump für 2 Drittrunden-Picks kein unvernünftiger. Kommen wir zu Pick Nummer 9, die Bears.
Chicago is now on the clock.
So, die Bears sind jetzt grantig, weil sie hätten gern Odunze gehabt, eventuell, um diese Offense noch besser zu machen und ihrem Rookie First Pick overall das Leben noch leichter zu machen. Jetzt ist die Frage, in welche Richtung gehen sie alternativ, Konsti?
Ja, ich glaube, trotzdem, wir haben es ja auch schon angesprochen, die Offensive der Bears ist trotzdem schon wirklich gut gespickt. Deswegen glaube ich, dass sie auf die defensive Seite des Balls gehen und tatsächlich den ersten Verteidiger wählen werden. Mhm. Und da auch gleich einen, der wirklich Spaß machen kann, nämlich Dallas Turner von Alabama, ein Edge-Rusher, der gepaart mit Montez Sweat, den sie sich von den Commanders geholt haben, da auch sofort ein tolles Duo starten kann. Der war im College, war er so ein bisschen hinter Will Anderson, der letztes Jahr an 3 zu den Texans gegangen ist, war der am Anfang seiner College-Karriere so ein bisschen zweite Wahl, dann jetzt im vergangenen Jahr, als Anderson dann weg war, aber auch mit 10 Sacks geglänzt, ist ein toller Athlet, ist unfassbar schnell für einen Edge-Rusher, der ist am Tape, wenn man sich das anschaut, wenn man sich mal ein paar Spiele von Alabama auch angeschaut hat, wenn er eh schon guten Secondary ist, aber Dallas Turner immer aufgefallen, weil der immer sofort beim Quarterback war, immer unter Druck gesetzt hat. Dazu hat er jetzt im vergangenen Jahr es auch noch geschafft, mal 2 Forced Fumbles zu produzieren, also kann auch mal dem Quarterback oder in Coverage, wo er eher selten hingeht, aber hin und wieder, kann er auch mal einen Ball rausreißen. Das sind so Qualitäten, nachdem die Teams gucken. Klar ist auch, er ist nicht ganz auf dem Level von so einem Anderson, aber ist ein toller Verteidiger, den du eben mit Sweat gepaart, dann hast du schon wirklich ein tolles Pass-Rush-Duo.
Ja, ich glaube, dass das auch Dallas Turner sehr, sehr gut tun würde, wenn er sich jetzt irgendwie bei den Bears hier einsortiert, neben dem Montez Sweat beispielsweise. Du hast viele Punkte schon sehr, sehr gut angesprochen. Ist natürlich von den Edge-Rushern, die jetzt hier oftmals genannt werden für die erste Runde, ist da wahrscheinlich der am athletischsten Ausgestattete, der die besten Voraussetzungen hat, um sich eben zu einem High-End-Edge-Rusher in der NFL zu entwickeln, hat da eben das meiste Upside vermutlich. Hat aber auch gerade technisch noch ein paar Sachen zu lernen, bin ich der Meinung. Und ich glaube deshalb, dass das ihm ganz gut tun würde, wenn er jetzt nicht zu einem Team kommt, wo er direkt die Nummer 1 sein muss, wo die gesamte Aufmerksamkeit eben auf ihm liegt, wie jetzt beispielsweise, wenn er zu den Cardinals kommen würde, da wäre, glaube ich, direkt der Nummer 1 Edge Rusher. Aber bei den Bears, glaube ich, neben dem Montez Sweat, glaube ich, dass das ihm auch sehr, sehr gut tun kann, wenn dann die gegnerischen Offenses sich vor allem auf Montez Sweat konzentrieren können und er da so ein bisschen sein Ding macht. Und ja, als Fan der Vikings bin ich jetzt nicht so euphorisch, wenn ich daran denke, dass die Bears nicht nur Caleb Williams bekommen, sondern eben auch noch dann den Edge-Rush-Duo haben aus Dallas Turner und Montez Sweat.
Ja, vor allen Dingen Ryan Poles, wir haben es ja schon angesprochen, hat gute Arbeit geleistet in Chicago. Dazu gehört eben auch dieser Trade für Montez Sweat während der Saison letztes Jahr. Und den Impact, den Sweat auf diese Defense hatte und auf den Pass Rush hatte, der war schon massiv. Und wenn du das jetzt noch mal doppelst mit einem Top-10 Edge Rusher im Draft, glaube ich, könnte das gut funktionieren. Und was, glaube ich, auch klar ist, ein D-Line, die eine gewisse Tiefe hat, also die eben nicht nur von 2 Bookend-Pass-Rushern lebt, sondern eben, wie jetzt in dem Fall, die Marcus Walker ist ja auch noch im Kader, der in den letzten 7 Spielen letztes Jahr, glaube ich, 11 Quarterback-Hits hatte. Also da ist auch Potenzial da. Und der verdient auch 8 Millionen im Jahr 2024. Also glaube ich aber nicht, dass das ein Luxus-Pick ist, sondern ich glaube, diese Defense noch besser zu machen mit einer sehr jungen und sehr, sehr talentierten Secondary. Diese Kombination plus, wie Konsti schon gesagt hat, eine Offense, die ihre Puzzleteile jetzt eh schon hat, Ob jetzt Odunze oder ein anderer Receiver noch dazu käme oder nicht, glaube ich, könnte man dann mit den Bears 2024 durchaus rechnen. Das eine Ding bei Turner ist natürlich, er hatte schon ein paar so, in Anführungszeichen, ruhigere Spiele 2023. Also er hatte 3 oder weniger Pressures auf den Quarterback in 9 von 14 Starts 2023. Also das sind schon relativ viele, in Anführungszeichen, Quiet Games, die er da hatte. Auf der anderen Seite, er stand, glaube ich, immer auf dem Platz, so gefühlt. Also der hat, weiß ich nicht, 900 Snaps gehabt in seiner letzten College-Saison. Und das sind dann in der NFL sicherlich deutlich weniger. Und da geht ihm vielleicht nicht die Puste aus, Konsti.
Ich glaube aber auch, dass vieles dann eben daran hing, dass Will Anderson nicht mehr da war.
Mhm,
also da war dann auch auf der anderen Seite der Bama D-Line nicht mehr ganz so viel Talent da. Und nur weil er kaum noch Pressures hatte, würde ich behaupten, zumindest hat man ihn trotzdem noch gesehen.
Mhm.
Einfach weil er mit seinem Speed, ich habe einen Scout gelesen, der von den Finesse-Moves von Turner geschwärmt hat, auch wenn er nicht immer durchkam, er war immer irgendwo im Backfield zu finden. Und dann, wenn ein Tackle das gut macht, dann kann man ihn schon noch mal eine Weile ruhig halten, aber so ganz abschreiben würde ich diese neuen Quiet Games noch nicht. Ich glaube, das war einfach viel auch damit zusammenhängt, dass er eben dann die Hilfe nicht mehr ganz so hatte. Und wenn du auf der anderen Seite noch einen Will Anderson hast, der hat natürlich auch noch mal für ordentlich Radau gesorgt, sagen wir mal.
2021, da war er eben noch kein Starter in Alabama und da hatte er auch schon 8,5 Sacks in so einer Rotationsrolle. Also mal sehen, wie die Bears, wenn die Bears das so machen, wie wir uns das vorstellen, ihn da einsetzen würden als Rookie in seiner ersten Saison. Aber ein absolut sinnvoller Pick, selbst wenn man davon ausgeht, dass sich die Bears eventuell darüber ärgern, dass sie gejumpt worden sind. Die Jets ärgern sich nicht. Mit denen bin ich jetzt an der Reihe an Position 10.
New York is now on the clock.
Und da alle 3 Top-Receiver schon weg sind, nehme ich, auch das habe ich in einigen Mock-Drafts schon so gesehen, wäre keine Überraschung, Brock Bowers, Tight End, Georgia, steht auf so einer Treppe mit den ganzen Tight Ends ganz oben, da sind so 2, 3 Stufen frei zu den nächsten Tight Ends in dieser College-Klasse und hat 2-mal den Mackey Award gewonnen in seinen letzten beiden College-Seasons, auch das spricht für sich. Nur kurz ein paar Statistiken. Hatte eine 4,4% Career Drop Rate, also hat sehr sichere Hände, ist nach dem Catch wahnsinnig gefährlich, hat im Schnitt 8,5 Yards nach dem Catch gemacht pro Reception, hat sogar den Speed als Tight End, weil er eben kein absoluter Riese ist für die Position, aber hat halt dann den Speed, dass er sogar irgendwie Jet Sweeps machen kann, hatte fast 200 Rushing Yards in seinen 3 Jahren auf dem College. Ist bei Georgia Rekordhalter, was die Career-Touchdowns betrifft. Da ist er auf Platz 2, auf Platz 3 in der Geschichte von Georgia, was die Catches betrifft, und auf Platz 4, was die Receiving Yards betrifft, als Tight End. So, ist er der klassische Blocking-Tight End, den in der heutigen NFL man sich aber gar nicht so sehr wünscht, vor allem, wenn man ihn so hoch picken möchte. Was natürlich Spieler wie ein George Kittle auch können, die da eben ganz oben auf dieser Stufe stehen, oder eben Travis Kelce. Aber wenn ich den picke an Nummer 10, dann will ich ihn als Passcatcher haben. Und ich glaube, da sollten die Jets für Aaron Rodgers da genug Hilfe erwarten können. Oder, Finn, was sagst du? Brock Bowers zu den Jets, macht Sinn?
Das macht definitiv Sinn. Jets gehen definitiv all for Aaron. Die Frage ist jetzt halt natürlich, ob sie in der O-Line gehen, Protection für Aaron oder eben noch ein Passempfänger. Und dadurch, dass sie ja in der Free Agency schon die Tackle-Probleme insbesondere, aber auch, ja, generell die Offensive-Line-Probleme ganz gut angegangen sind mit beispielsweise einem Tyron Smith, glaube ich, dass man sich das hier durchaus leisten kann, einen Brock Bowers zu picken. Ist letztlich halt die Frage, ob sie dann Tyron Smith vertrauen, dass er relativ viele Spiele macht, oder ob sie da sich als Absicherung noch einen Tackle holen, der dann für den Fall einspringen könnte. Aber ich glaube, dass die Jets da ganz gut beraten mit sind, jemanden zu holen wie Brock Bowers, der wahrscheinlich auch einfach dann direkten Impact hat im Passing Game. Und ich glaube, dass das hier sicherlich der Anspruch sein sollte, auch der Jets.
Für mich war das Ganze so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Einerseits musst du Aaron Rodgers mit den Waffen beliefern, wie es nur irgendwie möglich ist. Das war ja auch in Green Bay lange, lange Zeit das Problem, worüber er sich dann ja auch zu Recht aufgeregt hat, was ja dann auch bei seinem Abgang einer der genannten Gründe war. Was ich insofern ganz spannend finde, ist, dass sich halt Aaron Rodgers bislang wenig in seiner NFL-Karriere, sag ich mal, auf Titans verlassen hat. Mhm. Oder zumindest sie nicht so sehr genutzt hat wie andere Elite-Quarterbacks, sag ich mal. Lag aber wiederum auch daran, dass er einfach auch da vielleicht noch nicht dieses Talent mal zur Verfügung hatte, wie es ein Brock Bowers eben ist, den ich immer so ein bisschen mit diesen Top-3-Receivern fast zusammen manche, weil es einfach auch ein großartiger Passempfänger ist. Ist einer von drei Georgia Bulldogs, der dreimal All-American war. Da kommt schon wirklich Qualität, und dass er im Endeffekt nicht der allertollste Blocker ist, kannst du in der heutigen NFL meiner Meinung nach auch vernachlässigen. Also da reicht sein Receiving-Talent, seine Hände reichen dafür aus.
Der Vorteil, wenn du so einen Spieler hast, also einen, sag ich mal, einen verkappten Receiver oder einen großen Slot-Receiver, Slot-Guy, das haben wir öfter. Die Frage ist dann, wie definiere ich diesen Spieler? Definiere ich ihn als Receiver oder als Tight End? Wenn du halt beispielsweise aus Sicht der Jets mit 12 Personal auf dem Platz stehst, also du hast zwei Tight Ends, der eine ist fürs Blocken zuständig, plus Brock Bowers ist dann der zweite, dann ist natürlich für die gegnerische Defense die Frage, wie verteidige ich jetzt diese Formation? Muss ich es verteidigen, als ob dann 11 Personal steht, also sprich mit drei Wide Receivern, oder nehme ich, und dann wenn ja, wie? Also wenn ich es verteidige gegen 11 Personal, habe ich dann eher schmächtige Nickelbacks, die ich dann gegen Brock Bowers stelle, oder habe ich so athletische Linebacker, die das dann bewerkstelligen können? Also immer Fragezeichen für die Defense, wenn du so einen Spieler in der anderen Offense hast.
Wir haben jetzt zwar gesagt, dass Bowers ein bisschen undersized ist, das soll aber nicht heißen, dass der Mann in irgendeiner Form klein ist.
Nein.
Also er ist immer noch 1,90 groß, 110 Kilo schwer. Der macht jedem Cornerback, macht er allein durch seine Physis Probleme. Gleichzeitig macht er jedem Linebacker, der ihn covern soll, wie es halt bei anderen Titans gemacht wird, macht er durch seine Schnelligkeit wahnsinnige Probleme. Also das ist einfach ein Mismatch-Spieler, den du da reinwerfen kannst. Und sofern die Jets darauf vertrauen, dass Tyron Smith die Gesundheit hat, die ihm lange, lange Zeit jetzt abging, hat Aaron Rodgers da plötzlich nochmal eine Waffe mehr zu einem eh schon sehr, sehr guten Waffenarsenal hinzugefügt.
Ja, und wer hätte nicht gerne auf Tight End dann Brock Bowers und Tyler Conklin, in gewissen Fankreisen auch bekannt als Tyler Gronklin.
Gott. Verleite, ja. Also ein Upgrade sollte ja schon sein zu Conklin.
Ja, ein Upgrade sollte er sein und wird er definitiv auch sein.
Ja.
Ja, nee, aber dann mit einem Garrett Wilson und einem Mike Williams, glaube ich, dass da Defensiven durchaus in Acht sein sollten.
Da geht was. Gut, kommen wir zu den Falcons an 11. Die Falcons haben nach hinten getradet von 8 auf 11, haben sich zwei Drittrunden-Picks dafür geschnappt. Und mal sehen, was wir daraus machen.
Atlanta is now on the clock.
Finn, you're on the clock. Was machst du damit?
Die Atlanta Falcons haben natürlich sich Kirk Cousins geholt und sind dementsprechend jetzt mit Kirk Cousins vermutlich auch erstmal im Win-Now-Modus für die nächsten 1-2 Jahre. Und deshalb gehen die Falcons in meinen Augen mit einem Spieler, der direkt Impact haben kann für die nächsten 1-2 Jahre. Und das ist Laiatu Latu, der Edge-Rusher von UCLA. Falcons haben klare Need auf der Defense. Und Laiatu Latu ist, glaube ich, von den Edge-Rushern, kann man durchaus sagen, der im Moment Stand jetzt beste Edge-Rusher, rein was seine Technik und seine Skills angeht, hat dementsprechend aber im Vergleich zu einem Dallas Turner oder einem Jared Verse eben vermutlich nicht dieses High-End-Upside, aber ich glaube, dass wenn du jetzt auf die nächsten 1-2 Jahre gucken willst, dass Laiatu Latu da durchaus die Chance hat, der produktivste von allen zu sein, hat College Football letztes Jahr mit 21,5 Tackles for Loss angeführt, war auf Platz 4 mit 13 Sacks, war der beste Pass-Rusher von allen mit einer Pass-Rush-Win-Rate von 23,1%. Ist einfach sehr, sehr smart, hat einen sehr, sehr hohen Football-IQ, Das einzige Problem, was man bei Laia Tuilagi wahrscheinlich sagen muss, sind eben diese Medical Concerns. Und das kann man jetzt aus der Ferne betrachtet auch einfach relativ schwierig einschätzen, wie da die Teams Laia Tuilagi sehen. Es ist durchaus im Bereich des Möglichen, dass die Falcons sagen, wir haben da zu große Bedenken, was seine Nackenverletzung angeht, die ihn ja zwischenzeitlich auch zum Karriereende gezwungen hat vor ein paar Jahren. Und dass er dadurch eben vom Board gestrichen wird bei den Falcons. Aber ja, wie gesagt, das kann bei jedem Team der Fall sein. Das ist jetzt für uns als Leute aus der Ferne schwierig einzuschätzen. Sofern die Falcons aber diese Medical Concerns nicht sehen, glaube ich, dass Laia Tuilagi ein sehr, sehr guter Spieler für die Atlanta Falcons sein kann für die kommende Saison.
Also für mich ist die Geschichte von Laia Tuilagi, glaube ich, die schönste im ganzen Draft. Habe ich, um auch das nochmal kurz anzuteasern, in dem Draft Prospect Text auch mal noch ein bisschen tiefergehend beleuchtet. Wie du schon gesagt hast, war zwischenzeitlich für 2 Jahre mal komplett raus aus dem Football wegen seiner Nackenverletzung. Ärzte haben ihm gesagt, für deine eigene Gesundheit, Junge, hör lieber auf. Er hat sich damit aber eben nicht zufrieden gegeben, hat College gewechselt und steht jetzt kurz davor, ein First-Round-Pick zu werden. Das ist auch absolut, wie du gesagt hast, verdient. Ist ein toller Edge-Rusher. Und so, was man zumindest so aus den NFL-Kreisen so hört, glaube ich, ist die Nackenverletzung auch nicht mehr das große Thema. Also er ist medizinisch geklärt, wie man so schön sagt. Und daher denke ich, dass die Falcons da einen direkten Impact-Player sich schon holen könnten.
Ja, ein Anführungszeichen kontroverser Pick der Atlanta Falcons, vor allem wenn man bedenkt, okay, wären sie an 8 geblieben, wäre eben Dallas Turner noch da gewesen, auch ein Edge-Rusher, und man geht jetzt in Anführungszeichen mit etwas mehr Risiko, aber vielleicht im höheren Ceiling, was den sportlichen Wert betrifft, von Latu. Und ich meine, Typ mit samoanischem Vornamen und Nachnamen kann kein kontroverser Pick sein. Niemals. Gut, dann Konsti. An Nummer 12 picken die Denver Broncos. So, was machen die Broncos jetzt? Die bringen einen Quarterback. Also, Bo nix oder nix? Oder was? Oder wie?
Oder nix, würde ich behaupten. Zumindest nicht mit Pick Nummer 12. Da habe ich mal frecherweise selber den Hörer in meine eigene Hand genommen. Den einen in die rechte, den anderen in die linke Hand. Und habe mich quasi selber angerufen, habe mal kurz auch die Jaguars-Kappe aufgesetzt. Mhm. Aus mehreren Gründen. A, die ganzen oder die Top 4 Quarterbacks sind weg. Meiner Meinung nach, Bo Nix an 12 zu draften, ist einfach unnötig. Weil der Mann hat am College zwar Flashes gezeigt, ist aber auch schon relativ alt. Und den unter den Top 12 zu picken, fände ich ein bisschen fragwürdig. Zumal die meisten Quarterback-Needy-Teams zumindest schon gestillt sind. Und die zweite Riege, nenne ich es mal, an Quarterbacks mit Bo Nix und Michael Penix Jr., die sind für mich relativ auf einer Stufe. Und du hast hinter dir eigentlich nur noch die Raiders, die auch einen Quarterback brauchen und die noch nicht mal unbedingt zwingend. So, das ist die Grundausgangslage. Dazu kommt, dass den Broncos einfach Picks fehlen. Die haben sich ja mit Russell Wilson, Daddy, wie du weißt, und gerade auch grinst, ganz gut daneben gelangt, haben da viel, viel für gezahlt und die Seahawks deutlich reicher gemacht. Aber jetzt haben sie halt keine Picks mehr, brauchen Picks, und die Top-Quarterbacks sind weg. Für mich gibt's dann eigentlich fast keine sinnvollere Option, als rauszutraden und zumindest einen Teil deiner Picks wiederzuholen. Da habe ich mich auch bei einem Mock-Draft von ESPN inspirieren lassen. Und für mich gibt es einen ganz klaren Trade-Partner, und das sind die Jaguars, die einfach unbedingt Hilfe im defensiven Backfield brauchen. Und jetzt sind noch alle 3 Top-Corner, die man so in der ersten Runde sieht, verfügbar.
Und damit kommen wir zu Pick Nummer 12 mit den Jaguars.
Jacksonville is now on the clock.
Genau, da sind noch alle 3 Top-Corner verfügbar, und jetzt hat Jacksonville durch einen kleinen Trade, es ist Pick 12 der Broncos, geht nach Jacksonville, und Pick 17 sowie ein Zweitrunden-Pick, Pick 48, gehen nach Denver. Damit sind, glaube ich, beide Seiten relativ zufrieden. Und die Jaguars können sich quasi frei aussuchen, welchen Cornerback sie im Endeffekt nehmen wollen. Ich habe mich jetzt entschieden für Quinion Mitchell von Toledo. Genauso wäre aber auch, und das ist eine Paarung, sage ich mal, die ich auch schon öfter gesehen habe, wäre auch Terrence Arnold von Alabama möglich. Die beiden befinden sich relativ auf einem Level. Für mich ist es Quinion Mitchell geworden, weil der einfach noch ein bisschen besser in Zone Coverage ist und vor allem 2022 sich dazu noch echt auch als Ballhawk herauskristallisiert hat. Hat 5 Interceptions in 22 gefangen, 2 davon sogar zurückgetragen für Touchdowns. Also da kriegst du einen super, super Corner. Und das ist genau das, was die Jaguars so ein bisschen brauchen. Von den Maßen her nehmen sich, das fand ich auch noch ganz lustig, Mitchell und Arnold erstmal überhaupt nichts. Beide sind 1,83 groß, beide wiegen 89 Kilo. Also vom reinen Spielertyp her, von der reinen Athletik, kriegst du relativ ähnliche Skills, da unterscheidet sich wenig. Für mich wurde es einfach Quinion Mitchell, weil ich da noch so ein bisschen mehr diese Ballhawk-Skills sehe. Wobei das jetzt auch wiederum kein großer Slide gegen Terrion Arnold sein soll, der im vergangenen Jahr auch 5 Interceptions gefangen hat. Also die nehmen sich für mich beide nicht viel. Ich glaube einfach, dass, weil Quinion Mitchell nochmal so ein kleines bisschen mehr gezeigt hat, er der erste Cornerback ist, der weggeht und deswegen zu den Jaguars geht. Aber im Endeffekt können die Jaguars da, glaube ich, mit keinem der beiden was falsch machen.
Gut, die Kardinalsfrage in dem Fall ist natürlich, okay, gehe ich mit einem Cornerback, der von einem relativ kleinen College kommt, Toledo, oder gehe ich mit einem Cornerback, der aus Alabama daherkommt? So, das werden wir dann beantworten können. Konsti, dir ist es aber egal, dass das College so klein ist.
Mir ist es egal.
Und dementsprechend die Competition, ne? Das ist da dann immer die Folgerung.
Zumal, zumindest auf dem Headcoach ist ja das Groß-College-Experiment der Jaguars ja. Ja, sowieso ein bisschen in die Hose gegangen. Von daher könnte ich mir auch dahingehend vorstellen, dass sie sagen, ah, vielleicht vom kleinen College. Könnte jetzt mal gar nicht so schlecht sein.
Gut.
Ich sag nur Urban Meyer.
Ja, Hashtag Urban Meyer. Headcoach des Jahres aller Zeiten. Wo gibt. Gut, die Top 12 wären damit durch. Ich hoffe, wir haben euch so einen schönen Einblick in die Spitze der Draft-Klasse dieses Jahr gegeben. Den Rest könnt ihr, wie gesagt, nachlesen bei Adrians Mockdraft auf kicker.de beziehungsweise in der Kicker-App. Schaut euch den Artikel von Konsti an über die Top-Prospects der diesjährigen Draft-Klasse. Wir haben gesagt, wir schauen zum Schluss noch, um diese Quarterback-Needy-Teams ein bisschen abzuschließen, über den Tellerrand, ohne groß jetzt einen Pick abzugeben, sondern vielleicht eher eine Tendenz, wohin könnten denn die Las Vegas Raiders mit ihrem Pick Nummer 13 gehen. Die Broncos sind raus, nehmen erstmal keinen Quarterback. Finde ich sehr gut argumentiert von Konsti, da auf einen Trade zu gehen, weil A, brauchen sie Picks und B, müssen sie jemanden wie beispielsweise Bo Nix gar nicht an 12 nehmen. Den kriegen sie auch noch Mitte, vor allen Dingen eher Ende der ersten Runde, sehr wahrscheinlich, weil eben die Quarterback nie die Teams ja damit durch sind, mit Ausnahme der Raiders. Finn, wem würdest du von der Position her nach Las Vegas schicken, so bauchgefühlsmäßig?
Meinst du, was die Needs angeht?
Nee, was die Raiders machen. Wen picken sie? Also welche Position? Oder schauen sie auch, dass sie nach hinten traden können?
Ja, also ich glaube, dass die Argumentation, die für die Broncos gilt, letztlich sicherlich auch eine sein könnte, die für die Raiders gilt. Die Raiders sicherlich auch ein Kandidat, der, wo ein Quarterback interessant sein könnte, ob es dann Bo Nix ist oder ein Michael Penix, kann man sicherlich drüber diskutieren. Aber ich glaube auch, dass Position 13 da durchaus relativ hoch sein können für einen der beiden. Von daher ist sicherlich hier auch ein Trade-Down eine äußerst interessante Option. Aber ich glaube schon, dass die Raiders auch hier Interesse haben könnten, um dann eben einen Callback wie einen Michael Penix beispielsweise zu draften. Wenngleich du mit Aiden O'Connell und Gardner Minshew da jetzt zwei, ja, ich sag mal, solide Quarterbacks hast, die jetzt zumindest in der Lage sein könnten zu starten. Wenn du halt hier einen Michael Penix draftest, dann eben um die erstens die Competition zu erhöhen und zweitens um jemanden reinzuholen, der vielleicht nochmal ein größeres Upside hat im Vergleich zu den anderen beiden. Aber ja, wie schon angesprochen, ich glaube, dass wenn die Raiders am Ende mit dem Quarterback aus dem Draft rausgehen, dann wird sicherlich, glaube ich, ein bisschen später sein in der Folge von einem Downtrade.
Wenn man mich fragen würde, was ich als Raiders GM da so anstelle, wobei bei den Raiders überrascht einen ja gar nichts. Also wenn die jetzt an 13 einen Quarterback überdraften und viel zu früh nehmen, dann sorgt das nicht mal für ein Stirnrunzeln bei mir. Glaubst du, Konsti, sie gehen auf Quarterback? Wenn ja, auf wen? Und warum ist Michael Penix eine Option, der uralt ist und schon vier Spielzeiten auf dem College verletzungsbedingt früher abbrechen musste? Von seinen insgesamt 6, wohlgemerkt.
Also erstmal, ich stimme dir da mit einem Kopfschütteln, aber ich stimme dir zu, dass ich mich bei den Raiders inzwischen überhaupt nichts mehr überraschen würde. Ich glaube tatsächlich, auch wenn ich es persönlich nicht tun würde, aber von allem, was ich so gehört habe, finden die Raiders Michael Penix Jr. ganz cool. Und ich glaube, der wird's an 13 dann auch. Ich meine, sie könnten uns alle überraschen. Da sind wir uns einig, dass ein Trade Sinn machen würde, dass vielleicht auch die ein oder andere Position deutlich mehr Sinn machen würde, auch wenn ein Quarterback ein großer Need ist. Aber dass einfach an der Stelle ein Quarterback, jetzt Penix oder Bonix, dass die da zu früh gedraftet wären, es steht, glaube ich, außer Frage. Aber einfach von dem, was ich so gehört und gelesen habe, dass Michael Penix einfach den Raiders extrem gut gefällt und dass sie da ihren Quarterback der Zukunft sehen. Da kann man Fragen hinterstellen. Was man natürlich schon sagen muss, also Penix hat schon auch wirklich gute Leistungen im College gezeigt, hatte natürlich auch gute Receiver bei sich in Washington, aber hat halt vor allem einen guten Arm, einen tollen Arm, kann den Deep Ball relativ gut. Da gibt's dann eher Fragen mit der Footwork etc. Also auch Penix hat schon seine Schwierigkeiten. Und er ist, wie du gesagt, halt relativ alt und verletzungsanfällig für den College-Quarterback. Ob du das willst für deinen Zukunfts-Quarterback, werden wir sehen. So was ich einfach nur so gelesen und gehört habe, ganz, ganz viele Mock-Drafts, aber auch Insider sehen Penix einfach bei den Raiders. Und dann darf man das anscheinend nicht hinterfragen, auch wenn ich es persönlich hinterfragen würde.
Ja, der Penix zu den Raiders finde ich an sich ja in keinster Weise unrealistisch, weil klar, Gardner Minshew ist der perfekte Backup oder der perfekte Bridge Quarterback oder die perfekte Lösung, wenn du dir bei einem Rookie College Quarterback eben nicht so hundertprozentig sicher bist und sagst, okay, das Ceiling ist da. Penix hat auch in Indiana nicht so schlecht gespielt, aber war halt immer dann wieder verletzt am Ende des Jahres und hat dann halt so ein Sensationsjahr in Washington. Mit Ausnahme des Title Games natürlich gegen Michigan, gegen eben wieder eine gute Competition. Das führt dann wieder zu Fragezeichen. Aber wie auch immer. Nachtrag noch zu den Denver Broncos, Jungs. Ich hätte es fast vergessen. Wir müssen natürlich sagen, warum gehen die Broncos zurück? Weil sie haben doch jetzt Zach Wilson. Die brauchen ja gar keinen Quarterback mehr. Ja, Breaking News. Zach Wilson ist letzte Nacht getradet worden von den New York Jets zu den Denver Broncos. Zumindest jetzt ist dieser Quarterback-Room nicht mehr ganz so leer in Denver. Jared Stidham freut sich über Gesellschaft. So würde ich an deren Stelle nicht in die Saison gehen. Ich hoffe immer noch, dass Bo Nix zu den Broncos geht für einen sinnvollen Preis in diesem Draft. Ende erste, vielleicht sogar Anfang zweite Runde. Ich glaube, das wird dann ganz gut passen. Zach Wilson, was soll man dazu sagen, Konsti?
Ich glaube, wenn die Raiders den Broncos den Gefallen tun und tatsächlich Penix an 13 nehmen, dann haben die Broncos, dann eröffnet sich plötzlich ein Spielfeld an Möglichkeiten. Mhm. Weil dann hast du erstmal vor dem Zweitrunden-Pick der Giants, glaube ich, wirklich einfach kein Team mehr, das dir eine großartige Gefahr darstellt. Dann können die auch von jetzt in unserem Mock-Draft haben sie Pick 17, können sie auch nochmal ein Stückchen zurückgehen, können sich nochmal Draft-Kapital schnappen und kriegen im Endeffekt immer noch Bo Nix. Was ich auch so ein bisschen den Eindruck habe, wäre der Quarterback, der...
Ja, Sean Payton. Sean Payton, Drew Brees. Ich meine, der Vergleich, klar, Vergleiche hinken immer, aber es springt einem halt ins Auge. So, ein sehr akkurater Quarterback, der die Pässe nicht weit werfen muss. Das wurde auch so von ihm verlangt in Oregon. Drew Brees am Ende seiner Karriere, das war dann kaum mehr 5 Yards Tiefe des Targets im Schnitt. Also Bo Nix war bei knapp 7 Yards auf dem College. Und was natürlich bei Oregon extrem ist, ist den Ball immer unfassbar schnell losgeworden. Also unter 2,5 Sekunden pro Dropback ist er den Ball losgeworden. Und dann meistens eben kurz oder intermediate. Tief ging es da eher selten. Also so eine klassische West Coast Offense, die er da gespielt hat. Aber wir wissen alle, Justin Herbert, als der damals von Oregon kam, Herbert hat jeder gesagt, viel zu früh die Chargers und das kann nicht funktionieren. Die Frage war weniger, kann es nicht funktionieren oder hat man es halt nicht gesehen, weil dieses System bei den Oregon Ducks so anti-NFL-mäßig war und der Quarterback da gar nicht seine Stärken beweisen konnte. Schauen wir mal, wie das bei Bo Nix wird, Finn.
Ja, umso interessanter ist ja eigentlich der Trade für Zach Wilson eigentlich bei den Broncos. Weil wenn du von Zach Wilson in den letzten Jahren eine Sache nicht bekommen hast, dann war es konstantes Quarterback-Play. Hier und da mal ein, zwei Flashes, aber das war's dann auch. Wer weiß, ob Sean Payton Zach Wilson da jetzt irgendwie hinbekommt. Und in 2 Jahren sprechen wir hier von Zach Wilson, dem Pocket Passer, der aber trotzdem die Fähigkeit hat, um da die tiefen Bälle anzubringen. Also das glaube ich jetzt erstmal nicht, aber
ja, vielleicht liegt Zach Wilson das wiederum dann, ne? Also das ist ja immer die Frage. Und Sean Payton, Quarterback Whisperer, keine Ahnung, ist es oder lag es einfach an Drew Brees? Wir werden es erleben. Consti, was man dann noch in dem Zusammenhang, finde ich, sagen muss, ist die 2021er Quarterback-Klasse im Draft. Sensationell. Trevor Lawrence, okay. Dann Zach Wilson, Trey Lance, Justin Fields und Mac Jones. Alle weggetradet worden, außer Trevor Lawrence. Der hält die Fahne noch hoch. Das ist schon sehr deprimierend und sollte einen wieder dran erinnern, es gibt keine sicheren Quarterbacks, oder?
Ja, der Draft tut mir auch nach wie vor weh. Da kann ich, glaube ich, ganz ehrlich sein als Patriots-Fan. Gut, die hundertprozentige Sicherheit wirst du nie haben. Das ist, glaube ich, allen ganz klar. Ich fand es ganz spannend, weil ich so den einen oder anderen jetzt auch diese beiden Quarterback-Klassen aktiv miteinander habe vergleichen sehen und dann auch ein ähnliches Ende vorhersagen haben sehen. Wird sich zeigen. Also ich glaube, da ist bei vielen Quarterbacks in diesem Jahr schon deutlich mehr Upside da, auch ein bisschen mehr Sicherheit einfach da. Du hattest bei dem 21er Draft hattest du mit Trey Lance einen, der quasi keine Erfahrung hatte und auch noch dazu gegen jetzt nicht die beste Competition gespielt hast. Du hattest einen reinen Game Manager in Mac Jones, was er auch dann in der NFL ja im Endeffekt war, bloß dann mit weniger guten Waffen dann auch immer weniger gut. Du hattest das Übertalent 21 mit Trevor Lawrence, der in der NFL trotzdem, würde ich sagen, auch ein bisschen hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist. Da sehe ich jetzt dieses Jahr mit Caleb Williams, der zwar nicht ganz so hoch vielleicht gehypt wurde, aber dennoch vielleicht sogar das bessere Prospect ist. Ich erinnere mich, dass Adrian Franke in seinem ersten Mockdraft geschrieben hat, dass er Caleb Williams noch vor einigen First-Round- und First-Overall-Picks sieht. Und ich glaube, da war Lawrence auch dabei.
Gut, wir werden es erleben, so wie jedes Jahr. Im Draft gibt es einfach keine sicheren Prognosen. Es gibt nur so Ideen und Einschätzungen, die haben euch heute geliefert. Ich hoffe, es trifft bei euch auf Zustimmung. Ansonsten diskutiert gerne. Wir werden das auf Instagram in den nächsten Tagen auch nochmal grafisch darstellen. Kommentiert dann gerne drunter, was ihr von unseren Top 12 haltet. Finn und Consti, ihr seid bei dem Event der NFL Germany in Düsseldorf, korrekt?
Korrekt.
Gut, dann wünsche ich euch da viel Spaß. Und danach viel Spaß beim Podcast. Beim Podcast Händler eures Vertrauens findet ihr dann die Folge direkt nach dem Draft, direkt nach der ersten Runde, Freitag früh morgens. Und dann gehen Consti und Finn ins Bett. In diesem Sinne, gute Nacht und viel Spaß beim NFL Draft. Ciao, ciao.
What does innovation sound like? It sounds like the luxury of being in the moment with your customer, client or patient. It sounds like having the right information right when you need it. It sounds like being at your best for your customers and your business. Thanks to Hyland's intelligent content solutions that improve digital processes, innovators everywhere are able to do their thing better, whatever that thing is. Now, who doesn't like the sound of that? Hyland, for innovators everywhere, visit hyland.com.